Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 51. Ausgabe Blau-Gold-Weiß. Wir befinden uns mittlerweile in der Sommerpause und haben die Saison 2024-2025 erfolgreich abgeschlossen. Harry, ich begrüße auch dich dazu. Moin.
Moin. Hallo Johannes, danke für die Begrüßung und danke für die korrekte Feststellung, dass die Saison abgelaufen ist.
Ja, wir befinden uns auch, also ich habe heute tatsächlich mal nachgerechnet, Spieltag 51 ist der 12, also wir haben jetzt das 12,5. Dutzend Podcast-Spieltage voll. Das ist eine Zahl, auf die man stolz sein kann, wie ich finde.
Das stimmt aber nicht.
Wieso? 12,5. Halbe Dutzend.
12,5. Halbe.
Ja,
gut. Ja, ja, dann stimmt's doch.
Ja, weil 12 Dutzend sind 48.
Ja, aber am Ende
kommt. Und ein halbes Dutzend oder ein halbes Dutzend.
Du kannst auch 4¼ sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall wild. Nichtsdestotrotz, Mathematik war noch nie meine Stärke. Ich stehe dazu. Spieltag 51. Kommen wir zurück zum eigentlichen Kernthema, nämlich dem FC Carl Zeiss Jena. Auch heute haben wir wieder einen Gast in der zweiten Halbzeit, Harry, mit dem wir uns über den FCC unterhalten werden. Wer ist denn heute in den zweiten 45 Minuten an unserer Seite?
Gut, dass du fragst. Der Gast, der heute unser Interviewpartner sein wird, nennt sich Ralf Lenkert. Und ihr werdet schon festgestellt haben, es ist kein ganz Unbekannter. Er ist nämlich nicht nur Aufsichtsratsmitglied, sondern er ist quasi auch im Bundestag aktiv gewesen für lange Zeit. Mittlerweile nicht mehr. Da wird man noch zu sprechen drauf kommen. Und wir werden natürlich interessant sein, wie ihm da der Spagat gelingt, welche Ausrichtungen er vertritt und wie er, sag ich mal, Themen aus dem einen in den anderen Bereich vielleicht auch mal übernehmen kann. Wir freuen uns sehr auf das Interview, wir freuen uns sehr auf Ralf und wir hoffen, ihr freut euch auch und wünschen euch schon mal viel Spaß. Jetzt natürlich erstmal mit der ersten Halbzeit.
Dankeschön für diese Aufklärung zu Durchgang 2, die erste Halbzeit. Ihr wisst es, wenn ihr uns schon ein paar Mal angehört habt. Beginnt damit, dass wir einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena, die erste Männermannschaft in dem Fall und die letzten Spieltage. Es sind ja doch einige Wochen vergangen, seit wir den letzten Spieltag unsere Jubiläumsfolge veröffentlicht haben.
Gab's wir müssen uns ein paar Stellen, glaube ich, Partien? Kurz entschuldigen. Wir veröffentlichen auch diesmal außerturnusmäßig
zu spät. Einmal mehr.
Das lag an terminlichen Konflikten ohne nähere Erläuterungen. Ja, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns und ihr freut euch jetzt umso mehr in Ruhe auf die nächste Zeit.
Die Regionalliga-Saison ist abgeschlossen. Wir haben beim letzten Mal die Partie gegen den SV Babelsberg 03 leider nicht mit reinnehmen können, obwohl wir da schon aufgenommen haben. Es gab einen 4:1 Auswärtssieg in Babelsberg. Erik Weinauer hat getroffen, Ted Tatamusch, Maxim Hessel und Kai Seidemann. Fast alle Tore verdienen das Prädikat Traumtor. Da waren wirklich sehr, sehr schöne Treffer mit dabei.
Ja, auf jeden Fall vor allem Tatamusch und Hessel, das waren zwei richtig schöne Dinger.
Es gab, und das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem, eine gemeinsame Spruchbandaktion der beiden Fanblocke, also der Südkurve Jena im Gästeblock sowie der Heimkurve der Nordkurve Babelsberg. Da hieß es, ein weiter so wird es mit den Kurven nicht geben. Das war im Gästeblock zu sehen. Wir stellen uns den Verbänden geschlossen entgegen. Eine gemeinsame Spruchbandaktion in Zusammenhang mit den aktuellen Bestrebungen, Verbandsstrafen, Politik mindestens kritisch zu hinterfragen und auf jeden Fall zu reformieren.
So auswärts,
Meuselwitz. Ja. Nee, Heimspiel Meuselwitz.
Ja, genau. Heimspiel gegen Meuselwitz.
Nicht auswärts.
Ja, auch dort gab es leider eine 0:1 Heimniederlage. Also während auswärts eigentlich zum Saisonende hin alles flutschte, war daheim ziemlich der Wurm drin. Wir haben in einem, ja, gar nicht mal so hochklassigen Spiel 0:1 verloren. Erneut René Eckert als Siegtorschütze dort aufgetreten und die Niederlage war unterm Strich auch nicht unverdient. Was aber stark war, und das kann man auch in der Deutlichkeit hervorheben, dass trotz der sportlichen Belanglosigkeit dieses Vergleichs und des vermeintlich unattraktiven Gegners, der auch zwar gern zum Derby-Kontrahenten hochstilisiert wird, aber ich glaube, die Auffassung muss man nicht teilen.
Nee, die teilen.
Ja, aber trotz all dieser Umstände waren 7000 Zuschauer im Ernst Abbe-Sportfeld, sogar ein bisschen mehr als 7000. Und das ist wirklich eine absolut starke Zahl. Und ja, auch bei diesem Spiel wurde die Umfrage zum Thema Stadionsicherheit, die wir beim letzten Mal schon erläutert haben, nochmal durchgeführt, beziehungsweise in Teilen wiederholt. Ja. Und in der Südkurve gab es zu dem Spiel auch eine Choreografie der Nachwuchs-Ultra-Gruppierung Harakiri. zu sehen. War eine sehr schön anzusehende Aktion. Und was natürlich auch im Nachhinein für Gesprächsstoff sorgte, war das Verlassen der Südkurve ihres Blockes. Und zwar das geschlossene Verlassen zur 75. Minute. Und Hintergrund war die Hausverbotswelle, die die Polizei aufgrund der Vorfälle beim Heimspiel oder nach dem Heimspiel gegen Chemie Leipzig ausgesprochen hat, um dagegen zu protestieren. Und ich denke, die Aktion hat Wirkung erzeugt. Es wurde dann doch relativ heiß diskutiert, auch in den sozialen Medien. Darüber wollen wir uns jetzt gar nicht auslassen. Die Blockverlassaktion lief unter dem Motto Bullenstaat und Hausverbot nicht mit uns. Ja, es gab natürlich auch einen Redaktionstipp.
Ja, wie immer, machen wir ganz kurz. Ja, das können wir wirklich ganz kurz machen.
Es hat niemand gepunktet. Nö.
Das heißt, in der Abschlusstabelle gibt es viele Gewinner und einen Verlierer. Sowohl der Johannes, das bin ich, als auch der Bene, als auch der Christian, als auch der Toni haben am Ende der Saison 2024-25 sensationelle 4 Punkte. Ich glaube, letzte Saison war nicht mal der letzte so schlecht.
Es war noch nie so leicht, Erster zu werden.
Es war noch nie so leicht, Erster zu werden und trotzdem, Harry, bist du Letzter geworden.
Ja, mit Abstand sogar, muss ich jetzt wirklich trotz aller Selbstachtung sagen.
Ein Punkt
aus einer ganzen Saison. Ich muss wirklich meine Tippstrategie hinterfragen, aber ich freue mich für alle anderen, die gewonnen haben.
Darfst du dann eigentlich nächste Saison als Absteiger mittippen oder musst du irgendwas anderes tippen?
Tippe weiter fröhlich mit.
Okay, sonst hätte ich gesagt, irgendwie, du musst jetzt nächste Saison erstmal dein Gönn wieder unter Beweis stellen und tippst die erste Kreisklasse Süd, also sowas wie Oberböhmsdorf gegen
Ja, aber gegen wen tippe ich da? Gegen den Clemens, der ist auch dort disqualifiziert. Also, dann bin ich jetzt noch Steiger jemanden, als einziger können, Teilnehmer. Ja. Nee, ich stelle mich der starken Konkurrenz hier in der Bundesliga aller Tippspiele, nämlich unserem Regionalliga Nordost-Tippspiel. Und ich bin mal guter Dinge, dass ich nächstes Jahr nicht Letzter werde.
Fast Letzter, gutes Stichwort, BSG Chemie Leipzig. Niemand wie wir. 3:0 Auswärtssieg am letzten Spieltag. Es ist tatsächlich interessant, du hast die Heimspiele schon angesprochen, wie sehr wir durch die Auswärtsspiele gefegt sind, auch ergebnistechnisch. Es gab einen souveränen Sieg bei wirklich schwachen Chemikern. Also ich glaube, alle Spiele, die wir vorher dort hatten, waren schwer, waren kampfbetont, waren eng.
Wir haben auch die letzten Jahre nicht gewonnen.
Nee, wir haben da nicht gewonnen. Und das war ja, na gut. Tore durch Kai Seidemann, Maxim Hessel und Erik Weinauer, also fast die gleiche Besetzung an Torschützen wie beim Spiel. Wow, jetzt habe ich hier schon wieder irgendwas abgeräumt, wie beim Spiel in Babelsberg. Es gab eine schöne Choreo im Gästeblock. Babule Randale, wir kommen von der Saale, mit einem am Fangzaun hochgezogenen Affen und Spruchband sowie bunten Leuchtraketen, Rauchkometen, wie nennt man die Dinger?
Fällt mir gerade nicht ein.
Die bunte Farbe im Gästeblock auf jeden Fall war zu sehen. Und ein dann doch recht aus sportlicher Sicht zumindest versöhnlicher Saisonabschluss.
Richtig. Und es gebührt sich natürlich auch dem Erik Weinhauer zum Erhalt der Torschützenkanone da zu gratulieren, auch wenn dort im März sein Abgang verlautet wurde Richtung Erzgebirge Aue, der jetzt nicht nur im guten Licht stand, glaube ich, kann man diesen Anstand auch wahren und sagen, 17 Tore, Top-Torschütze der Regionalliga Nordost, herzlichen Glückwunsch.
2 Jahre in Folge, dass der FC Carl Zeiss Jena den Top-Torschützen in der Regionalliga stellt, also das gab es zum letzten Mal, glaube ich, tatsächlich zu DDR-Zeiten. Mal gucken, ob einer der Neuzugänge, wir werden gleich drauf eingehen, oder auch ein junger Spieler, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, diese Ehre in der nächsten Saison verteidigen kann. Wir werfen schon mal einen Blick voraus, Harry.
Sommerfahrplan,
so ist es. Trainingsauftakt wird sein am 18. Juni, 15.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld. Ich denke, wer da ein Interesse hat und Zeit hat, es ist zwar ein Mittwoch, aber der kann oder die kann gerne vorbeikommen. Es wird ein öffentliches Training sein. Geht dann auch schon 2 Tage später weiter mit dem ersten Testspiel, Freitagabends, 20.06. 18 Uhr in München-Bernsdorf. Danach, einen Tag später, 15 Uhr in Rothenstein, das klassische Rothenstein-Testspiel. Am 28.06. ein Samstag um 15 Uhr beim TSV Aubstadt, seines Zeichens Teilnehmer der Regionalliga Bayern. Ebenfalls Teilnehmer der Regionalliga Bayern ist die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Da geht es am 5.7. um 14 Uhr hin. Stand jetzt wird das Spiel in Hollfeld stattfinden. Sagt mir leider gar nichts, aber kann man ja ins Navi eingeben. Und
ja, Kulmbacher Straße 24.
Genau. Ein Tag danach kommt der Drittliga-Aufsteiger FC Schweinfurt ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Das Spiel wird auf Platz 3 um 14 Uhr ausgetragen. Und dann gibt es noch ein Testspiel am Freitag, den 11.07. um 18 Uhr gegen den SC Freital. Wo das stattfindet, steht leider noch nicht fest. Ebenso steht noch nicht fest, wo am Tag danach, den 12.07. um 14 Uhr, gegen die Spielvereinigung Bayern Hof getestet wird. Ich würde mir wünschen, dass das im Stadion Grüne Aue passiert. Der Heimspiel Städte des, ich glaube, Fünftligisten Bayernliga Nord spielt Bayern Hof.
Müsste sein, ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, wir sind gespannt. Der Pflichtspielauftakt findet ja erst 2 Wochen nach diesen Testspielen, nach diesen letzten Testspielen, die schon terminiert sind, statt. Und wenn das 2 Wochen später stattfindet, heißt es, ist es noch 1 Woche dazwischen. Und wir haben ja die Vermutung und gleichzeitig auch die Hoffnung, dass es noch ein interessantes und vielleicht sogar hochklassiges Testspiel genau in der Woche dazwischen drin gibt. Also an dem Wochenende 18. bis 20.07. Und ja, wir können euch dann leider nicht darüber informieren, über diesen Podcast, aber ich denke, ihr folgt auch anderen FCC-Kanälen fleißig und werdet das natürlich rechtzeitig mitbekommen. Ja, dann gucken wir mal auf die Situation, sage ich mal, in der Saisonvorbereitung auf dem Transfermarkt. Wir haben ja schon einige feststehende Abgänge. Der schon erwähnte Erik Weinhauer zu Aue. Justin Petermann wechselt nach Homburg. Khalid Abu-El-Haya wechselt zu FC Nürnberg 2. Da gibt es also am 5. Juli schon das Wiedersehen mit Khalid. Lexi Dedidis geht zu Hertha Zehlendorf, also bleibt in der Regionalliga Nordost. Elias Löder geht, ich denke, das haben alle in den Medien mitbekommen, zu Zweitliga-Absteiger SSV Ulm, also wechselt in die 3. Liga. Joel Richter und Ken Gibson stehen als Abgänge schon fest, aber der Zielort steht noch nicht fest. Wir wünschen natürlich allen erstmal eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit und ja, viel Glück bei den nächsten Stationen und eine gute Entwicklung. Ja, Johannes, wer ist denn Stand heute, Stand Aufnahmetag, Mitte Juni, 11. Juni nehmen wir auf, bisher schon verpflichtet worden?
Also verpflichtet wurde zunächst Moritz Fritz fürs defensive Mittelfeld. Der kommt von Viktoria Köln, ist 31 Jahre alt und bringt viel Drittliga-Erfahrung mit. Danach wurde Kevin Langford oder Langford, ob man das jetzt deutsch oder englisch ausspricht,
Englisch,
da bin ich mir nicht ganz sicher, Kevin verpflichtet. Langford. Seines Zeichens Stürmer, genauer gesagt Mittelstürmer, 26 Jahre alt, kommt vom BFC, hat schon recht viele Vereine in seiner Vita stehen. Selbiges trifft übrigens auch auf Manasseh Eschel zu, auch Mittelstürmer, der kommt von Chemie Halle, ist auch 26 Jahre alt. Auch der hat schon einige Stationen gehabt, also ich habe mir das bei Transfermarkt mal angeschaut, jede Saison gewechselt.
Aber auch schon in Greifswald.
Bis
letzten Winter hat unter der Saison den Wechsel nach Halle vollzogen, war auch schon bei den Chemikern.
Genau, war schon bei Chemie Leipzig, hat glaube ich Altklinike gehabt. In der Jugend kommt er, ich glaube, aus dem Pott, aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Auf jeden Fall schon recht viele Stationen. Nichtsdestotrotz wünschen wir diesen 3 Neuverpflichtungen natürlich beim FCC alles Gute, viel Erfolg. Und ja, vielleicht kann ja einer der neu verpflichteten Stürmer in die Rolle von Erik Weinhauer beziehungsweise von Elias Löder als Torschützenkönig treten. Wir werden sehen. Wünschen viel, wie gesagt, viel Erfolg und möglichst verletzungsfreies Agieren beim FCC. Des Weiteren wurden die U19-Spieler Paul Kampe, Jona Kratzenberg und Lian Scheumer in die erste Mannschaft des FCC offiziell hochgezogen, sind also die Zugänge 4, 5 und 6. Wir werden
natürlich in der abgelaufenen Spielzeit auch schon Minuten und Erfahrungen gesammelt.
Haben schon gespielt, genau, und werden jetzt offiziell als Profispieler im Männerkader des FC Carl Zeiss Jena geführt. Wir werden natürlich die Augen und die Ohren offen halten, um zu schauen, wer denn noch im nächsten Spieljahr das FCC-Dress tragen wird.
Genau, natürlich gab es nicht nur dort Veränderungen, sondern auch in der Zusammensetzung der Regionalliga Nordost. Es gibt keine Absteiger aus der 3. Liga, dafür gibt es aber 2 Aufsteiger aus der Oberliga. Aus der Oberliga Nord steigt der BFC Preußen Berlin auf, also erneut eine Berliner Mannschaft. Viktoria Berlin geht runter, wird da quasi 1:1 ersetzt. Relativ interessant, dass der BFC Preußen, womit, wie heißt der, Arafat Abu Chaker in Verbindung gebracht wird und da wohl so ein bisschen was im Hintergrund am Laufen ist, was finanzielle Ausstattung des BFC Preußen angeht. Wir sind auch sehr gespannt, wo Preußen Berlin überhaupt spielen wird. Die eigene Spielstätte Langwitz nennt sich das, glaube ich, irgendwie im äußersten Osten Berlins.
Ja, ist ein sehr schönes Stadion eigentlich.
Ne? Nee, Malsdorf wäre Osten gewesen.
Malsdorf ist ganz im Osten. Der BFC hat ein eigenes Stadion. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Das müsste in dem Sinne ertüchtigt werden, dass dort ein Gästeblock errichtet werden muss. Ich glaube, 7.000 oder 8.000 Plätze. Harry, du kannst ja nebenbei, während ich rede, mal gucken. Vielleicht findest du was.
Ich informiere mich gerade hier für einen anderen Part.
Okay. Auf jeden Fall finde ich jetzt, dass Victoria Berlin abgestiegen ist, nicht so schlimm, weil da müssten wir einmal weniger nach Lichterfeld. Da waren wir ja auch ein paar Mal jetzt in den letzten Jahren. Ja, BFC Preußen, sehr interessant. Übrigens, das entscheidende Spiel am letzten Spieltag fand statt zwischen dem BFC Preußen und Eintracht Malsdorf, die auch ja auf Platz 1 standen bis dahin. Der BFC Preußen hat das Spiel durch ein Tor in der 95. Minute mit 1:0 gewonnen. Also
mit Wembley-Charakter das Tor übrigens.
Mit Wembley-Charakter, maximal spannend. Ja, wir heißen Preußen willkommen und sind gespannt. Ein Gegner, den wir noch nie hatten. Finde ich immer spannend sowas, wenn man mit dem FCC auf Vereine trifft, die noch nie irgendwie da gewesen wären. Magdeburg 2, ja.
Souveräner Aufsteiger.
Sportlich eine sehr, sehr interessante junge Truppe.
In der Staffel der Oberliga, also das war mit sehr viel Vorsprung quasi über die Ziellinie
getreten.
Und die interessanteste Frage ist dort wahrscheinlich dann, wo spielen die Maggi-Bubis, nenne ich es einfach mal, wahrscheinlich bei großen Spielen tatsächlich in der wie heißt es? Afnet, Avnet Arena?
Ach, was weiß ich, im Heinz-Krügel-Stadion, um es im Fanszene sprech zu sagen. Das kann ich mir einfacher merken.
Richtig. Also auch das sicherlich interessant, auch wenn wir über Zweitvertretungen natürlich jetzt hier auch nicht allzu hochachtungsvoll sprechen wollen. Aber es wird sicherlich auch ein interessanter Gegner, wahrscheinlich auch eine sehr junge, gut ausgebildete Truppe, die so ein bisschen mit dem Aufschwung der ersten Mannschaft vom FCM mitzuziehen scheint. Und ja, wir sind gespannt, was uns da erwartet. Wollen jetzt aber erstmal den Blick auf die weiteren Teams unseres FCC lenken.
Genau, und da waren die Frauen auch noch aktiv. Bis Mitte Mai hatten noch ein Heimspiel gegen Bayern, deutscher Meister. Leider 0:1 verloren. Kurz vor Schluss ist erst das Gegentor gefallen. Da hätten sich die Mädels tatsächlich auch einen Punkt verdient gehabt. Schade, dass es nicht geklappt hat. Nichtsdestotrotz, natürlich, Klassenerhalt war schon sicher. Deswegen ist das nicht weiter ins Gewicht gefallen. Es gab noch eine 0:4 Auswärtsniederlage in Hoffenheim, die, ja, gut, Sommerfußball würde ich drunter verbuchen. Am Ende steht man auf Platz 11 von 12 Teams. 10 Punkte reichen zum Klassenerhalt. Sehr schön. Die Bundesliga wird in der nächsten Saison aufgestockt. Das heißt, da sind ein paar Teams mehr am Start. Es wird ein paar mehr Spiele geben. Wir können schon mal quasi einen kleinen Ausblick auf die Vorbereitung der Frauen geben. Die startet am 3. Juli. Da geht es quasi los. Es gibt ein, ja, schon recht straffes Testspielprogramm, wie ich finde. Das geht Ende Juli los. Am Wochenende 26.07.27. spielt man gegen Victoria Berlin auswärts. Victoria Berlin ist, glaube ich, seines Zeichens mittlerweile Zweitligist.
Aufsteiger
bei den Frauen, genau, aufgestiegen. Ebenfalls spannend, und auswärts wird es beim HSV am 2.8. Dann kommt am 6.8. um 16 Uhr Slavia Prag ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Es geht danach zu den Frauen von Eintracht Frankfurt. Da findet am 9.8. ein Testspiel statt. Es gibt ein Turnier in Erfurt am 10.8., wo aber noch nichts weiter dazu bekannt gegeben wurde. Dann geht es vom 19.8. bis zum 24.8. ins Trainingslager nach Polen. Und im Rahmen dieses Trainingslagers spielt man am 23.8. gegen Hertha BSC. Die Bundesliga-Saison beginnt dann am 6.9.2025 mit dem Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, auch an diesem Wochenende werden dann die Damen des FCC einsteigen in die Saison 2025-26. Harry, die zweite
der Bills. Ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Nach einer 0:3 Auswärtsniederlage bei der zweiten von Turbine Potsdam am 11. Mai gab es zum Saisonabschluss noch 3 Siege. 2:1 gegen FFV Erfurt zu Hause, 2:0 auswärts bei Fortuna Dresden, 3:2 zu Hause gegen Türkiyespor Berlin. Das macht am Ende den 4. Tabellenplatz von insgesamt 12 Teams aus und stolze 43 Punkte aus 22 Spielen. Ich glaube, zu dieser Leistung kann man gratulieren. Jetzt geht's auch dort erstmal in die Sommerpause und Ende Juli wird's ein Testspiel gegen Eintracht Leipzig Süd geben.
Willst du die dritte machen? Ja, pass auf, du darfst die dritte gleich machen. Ich würde gerne noch was nachschieben, nämlich habe ich total unterschlagen bei den Mädels, dass es auch schon Neuverpflichtungen gegeben hat, nämlich die 19-jährige Abwehrspielerin Steffi Schmidt, die kommt von RB. Und auch Rieke Tietz ist neu, 23 Jahre alt, Offensivspielerin, kommt aus Österreich vom SCR Altach. Des Weiteren haben Melina Reuter und Noemi Gentile ihre Verträge verlängert. Das so einfach nur zur Kenntnisnahme. Bei den Männern haben wir es auch gemacht. Ich habe es gerade vergessen, Harry, die dritte.
Ja, die dritte Frauenmannschaft konnte 13-0 auswärts bei Wismut Gera am 18. Mai gewinnen und genau eine Woche später deutlich zu Hause mit 9-1 gegen Einheit Bad Berger gewinnen. Dann gab es noch eine 0-4 Auswärtsniederlage in Saalfeld zum Saisonabschluss am 1. Juni, macht hier am Ende den 6. Platz mit 30 Punkten aus 18 Spielen aus. Und ich denke, wir können auch hier zum relativ erfolgreichen Saisonabschluss gratulieren und schon mal alles Gute für die Vorbereitung wünschen. Jetzt habe ich Mist erzählt, gell?
Ja, es gibt nämlich noch zwei Spiele.
Die spielen sogar noch weiter. Ja, oh, wie lange spielen die denn? Entschuldigung, ja, am 15. Juni gibt es natürlich noch zum Heimspiel gegen den SV Schott und eine Woche später auswärts in Oberweimar weiter und erst dann kommen wir in die Sommerpause.
Erst dann ist Sommerpause.
Und auch erst dann können wir gratulieren zum Saisonabschluss.
Erst dann können wir gratulieren und erst dann können wir mit Sicherheit sagen, ob das Team vor oder hinter dem FSV 91 Silvester Bad Salzung steht. Weil Stand jetzt stehen wir dahinter.
Dann drücken wir die Daumen. Ja. Ist dir das wichtig vor Bad Salzung?
Ja, doch.
Macht was mit dir.
Es macht was mit mir. Am Ende möchte ich gerne vor Silvester 91 Bad Salzung stehen.
Wir drücken die Daumen.
Die Nachwuchsteams, männlich, A-Jugend. Es gab ein 4-1 Auswärtssieg bei Rot-Weiß-Walldorf und dann noch ein 2-0 Heimsieg gegen Erzgebirge Aue. Macht am Ende Platz 2 in der Hauptrunde, Liga B, Gruppe C, punktgleich mit Staffelsieger FC Ingolstadt. 25 Punkte aus 12 Spielen wurden geholt. Es gibt jetzt am 21.06. noch ein Testspiel gegen Erzgebirge Aue und auch dann ist Sommerpause. Bei der B-Jugend sieht es ähnlich aus. Es gab noch ein 4-4 zu Hause gegen Dynamo, eine 2-4 Heimniederlage gegen Tennis Borussia Berlin. Macht am Ende den Staffelsieg in der Liga B Gruppe B mit 26 Punkten aus 12 Spielen und einem doch sehr guten Torverhältnis von 44-17.
Fast 4 Tore im Schnitt ist wirklich
erwähnenswert. Das ist wirklich stark für 12 Spiele. Ne? Man muss generell sagen, die U19 und die U17 haben da sich in diesen, Trostpreisrunden sehr gut verkauft. Zweiter und Erster. Ausblick gibt es an der Stelle bei der U17 nicht. Da ist jetzt Sommerpause und dann werden wir, denke ich, entweder im Juli oder im Juli oder im August berichten können, wie die neue Saison vonstatten geht, wann sie startet. Und wer da die Gegner sein werden.
Ja, wir gratulieren natürlich auch Pia Junghans und Maja Specht zur Nominierung für die U15 Perspektivlehrgänge des DFB Ende Juni, Anfang Juli. Und wir wollen natürlich an der Stelle auch darauf hinweisen, dass unser Club der FCC Teambetreuer bzw. Zeugwärter im Bereich Männer, Frauen und Nachwuchs auf 10 Stunden pro Woche Basis sucht. Wer sich dafür interessiert und da tätig werden möchte, der kann sich bitte bei bewerber@fc-karlsheiß-jena.de melden. Ja, kommen wir zum nächsten Komplex. Reden wir ein bisschen über Vereinspolitik.
Ja,
das ist
bitte.
Auch eine Nummer, die wir jetzt dieses Mal auch gar nicht aufblähen wollen.
Nee.
Ganz interessante Nummer aus unserer ganz persönlichen Sicht. Wir haben uns vorhin schon dazu ausgetauscht, aber auch, was man so aus der Umgebung hört. Es gab ein relativ interessantes Pressegespräch vor circa 2 Wochen und da ging es um die Bilanz des FCC. Und das ist deswegen interessant, weil es das in der Vergangenheit so zum wirtschaftlichen Saisonabschluss eigentlich nie gab. Und sehr bemerkenswert, dass es da öffentliche Botschaften eben dieses Mal gab. Und dort wurden einfache Erklärungen für den wirtschaftlichen Weg und die bestehenden Zwänge aus Altlasten geliefert. Und daraus wurden Ableitungen getroffen auf die Grundausrichtung und auf die Transferpolitik des FCC im Gesamten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, kommunikativ wichtiger Punkt, um die Bedeutung und die Inhalte des Zukunftskonzepts eben adressatengerecht, also an Fans und Mitglieder adressiert, zu platzieren. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr gut gelungen. Was dort geschrieben war, war kurze Sätze, einfach nachvollziehbar und ganz klare Aussagen. Warum handeln wir, wie wir handeln? Warum sind wir überzeugt davon, dass es richtig ist? Und warum werden wir diesen Weg auch konsequent weitergehen? Damit sollte natürlich nicht Schluss sein mit dieser Pressemitteilung, sondern das sollte nur der Start für viele kommunikative Maßnahmen sein, um sich immer auch wieder den Mitgliedern und der Öffentlichkeit gegenüber ein Stück weit zu rechtfertigen und um natürlich auch die Akzeptanz für den eingeschlagenen vereinspolitischen Weg zu steigern, vor allem immer wieder unter diesem Deckmantel Zukunftskonzept, ich sag mal, ein weiter so und die Überzeugung zu fördern. Und ich würde sagen, wir schließen dieses, diesen Monolog von mir ab.
Ja, mit gerne.
Daumen hoch, FCC, Daumen hoch, Presseabteilung für diesen Kommunikationsweg und vor allem auch Daumen hoch für die Geschäftsstelle um Patrick Widerholm für die wirklich starke geleistete Arbeit. Ich glaube, wir können sehr stolz drauf sein, auf das Erreichte und wir wollen natürlich, dass es so weitergeht.
Jetzt kommt etwas, das hatten wir in 51 oder in bisher 50 Podcast-Spieltagen noch gar nicht, nämlich ich leite das Thema Stadion ein. Meine Güte, ich bin geehrt und freue mich darauf, denn ich will nicht zu viel vorwegnehmen und kann auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber im Juli, da wird was auf uns zukommen. Das werden wir auch im Spieltag 52 ausführlich besprechen. Dazu wird Harry gleich noch was sagen, glaube ich. Im Fokus steht unser Stadionturm. Ne, ihr kennt den alle, das ist das Holzgebäude hinter der Nordtribüne. Und das ist quasi das letzte Überbleibsel des historischen Stadions und des Fußballstandorts. Ne, wenn man früher, egal wo man im Stadion gewesen ist, viele von euch wissen es wahrscheinlich noch, egal wo du warst, du hast diesen Stadionturm gesehen, er war prägend, er war von überall sichtbar. Ne? Ähnlich wie die Flutlichtmasten, die waren dann leider irgendwann weg. Den Stadionturm haben wir. Da wurde auch im Hintergrund am ehemaligen T-Gebäude recht viel gewerkelt, restauriert, renoviert. Harry hat euch da immer sehr schön aufgeklärt darüber, was da Phase ist. Und es geht jetzt darum, kurz und knapp, dass der Stadionturm erhalten werden soll und Nutzbarmachung auch, also dass man den auch nutzen kann und auch natürlich eine Integration in das geplante FCC-Museum. Harry, habe ich was vergessen?
Du hast das, glaube ich, gut zusammengefasst und viel mehr wäre an dieser Stelle jetzt auch falsch zu verraten. Du hast schon richtig gesagt, da kommt im Juli auf uns alle was ganz Großes zu und für alle, die was von Historie, Tradition und Stadionbild prägenden Elementen im Ernst-Abbe-Sportfeld halten, ist das eine ganz, ganz relevante Phase, eine ganz, ganz relevante Phase, auf die wir zusteuern.
Dieses Wort stadionprägende Elemente.
Stadionbildprägend.
Stadionbildprägende Elemente. Das ist eine wunderschöne Schöpfung der deutschen Sprache, möchte ich mal anmerken. Sehr schön.
Danke, danke.
Ja.
Mehr dazu in Bälde. Bleibt auf jeden Fall gespannt und bleibt da am Ball. Und an dieser Stelle noch eine ganz, ganz taufrisch reingekommene Information zum Thema Stadion. Wir haben es in der letzten Ausgabe ja auch versprochen, dass wir zu diesem Thema Westtribünensanierung, Reha-Sportzentrum und so weiter, vor allem Physiotherapie, dass da von uns jetzt immer mal ein Update kommt. Und mein Lieblingsmitarbeiter der Geschäftsstelle hat jetzt wirklich 5 Minuten vor diesem Zeitpunkt, zu dem wir gerade aufnehmen, da wenige Informationen zusickern lassen, nachdem er es über Wochen verschwitzt hatte. Seine nicht ausgesprochene Entschuldigung nehmen wir trotzdem an. Und da vielleicht in aller Kürze mal die taufrischsten Informationen. Es soll ein Rolli-Podest gebaut werden. Das soll am 30. Juni auch schon fertig sein. Also Ende des Monats ist die Fertigstellung geplant. Der Vorplatz der Westtribüne soll bis zum 15.07. fertig sein und damit noch vor Saisonstart. Und der FCC hat eine eigene Bauarge, also eine Bauarbeitsgemeinschaft gegründet. Die nennt sich ganz schlicht Arge Ausbau und besteht aus dem FCC e.V. und der Reha-Welt Stadion, also dem Tochterunternehmen des FCC. Und diese beiden, sage ich mal, Institutionen, FCC e.V. und Reha-Welt Stadion, lösen noch in dieser Woche der Aufnahme den ersten Bauvertrag aus und die Bauleistung soll voraussichtlich auch diesen Monat beginnen und da geht es dann um den grundhaften Ausbau des NLZs in der Westtribüne. Auf planerischer Seite ist für die ganzen Teilbereiche, die eben zu dieser Maßnahme dazugehören, auch die Planung kurz vor ihrer Fertigstellung. Das heißt, man befindet sich doch tatsächlich in dem aus meiner Sicht nach wie vor ambitionierten Zeitplan und es sieht, wenn es so weitergeht, auch so aus, als könnte tatsächlich mit dem 1. Januar 26 die neue Räumlichkeit in Betrieb genommen werden.
Dankeschön. Wir blicken ein bisschen weiter auf die Vereinskultur. Seit dem letzten Podcast-Spieltag ist ja auch da einiges passiert. Unter anderem gab es am 13.05. den Vereinsgeburtstag. Da wurde ein lockerer und angenehmer Rahmen geschaffen. Ca. 150 Leute waren am Fanhaus. Es gab Musik, Speis und Trank, einen Torwartenschießen, ein Mitgliederspiel gegen und mit FCC-Profis bzw. ehemaligen Profis, eine Podiumsdiskussion mit dem Präsident Ralf Krillitsch, ein Supporters-Club war da, die aktive Fanszene hat auch einen Vertreter auf dem Podium gehabt und auch Schaui zum Thema Vereinskultur, ne, die waren alle da. Und die Schwerpunkte da waren die Saison-Highlights und Lowlights sowie die Auswärtsfahrkultur insgesamt in den Tag. Ich glaube, sehr schön, sehr angenehm. Der etabliert sich jetzt hoffentlich über die nächsten Jahre. Es muss nicht immer die große Feier sein. Ne? Ich habe da gerade tatsächlich den ersten FC Kaiserslautern im Hinterkopf, die ja dann dieses Jahr 125 geworden sind. Das haben wir natürlich nicht jedes Jahr. Muss es auch gar nicht sein, aber einen Tag, wo die FCC-Familie zusammenkommt und den Verein hochleben lässt. Das ja, etabliert sich, glaube ich. Und das ist sehr schön.
Obwohl du nicht gut in Mathe bist, frage ich dich, wann werden wir 125?
2028.
Genau, 13. Mai 2028. Ohne irgendwas zu wissen, behaupte ich jetzt einfach das, was groß ist und sage, save the date.
Save the date. Das Gute ist, man kann sich das ja jedes Jahr eintragen, weil man hat ja jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag. Ja.
Das war wichtig
jetzt. Das ist nochmal wichtig gewesen zu sagen. Genau, ein weiteres Thema war der Tag im Paradies oder genannt dein Tag im Paradies. Da präsentierte sich der FCC nämlich bei großem Kinder- und Familientag am Stadtwerkestand mit Torwand, mit Autogrammkarten, mit Karl dem Zeisig, immer noch mein absolutes Lieblingsmaskottchen, und einem Torwandschießen. Ja, mehr Info, glaube ich, einfach nur... Das war, glaube ich, brauche ich dazu nicht zu sagen, oder?
Wollen Nö, ich denke, das passt ganz kurz. Und wir gucken vielleicht mal kurz auf das Thema Dauerkartenverkauf. Ja. Der ist ja längst angelaufen zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie ihr alle mitbekommen habt. Am 21. Mai startete der Dauerkartenverkauf und lief auch aus Sicht der Geschäftsstelle sehr gut an. Wir haben bereits ein ganzes Stück über 1.700 Dauerkarten verkauft. Und wir appellieren natürlich auch an alle unsere Hörer, schlagt da unbedingt zu. Sichert euch die Dauerkarte, gibt dem Verein da auch ein bisschen Planungssicherheit und profitiert vor allem, sage ich mal, von den Vergünstigungen im Vergleich zum Tageskartenkauf. Dazu sei nämlich auch gesagt, dass die Dauerkartenpreise stabil zur Vorsaison geblieben sind. Keine Preisveränderung. Bei den Tageskarten wird es Anpassung geben. Es lohnt sich also noch mehr Dauerkarten zu kaufen.
Was ich an der Stelle noch anmerken möchte, ist, dass die reservierten Karten, also wenn ihr einen Platz hattet, der euch lieb und wichtig ist, egal ob in der Südkurve oder auf der Haupttribüne oder auf der Westtribüne oder im Familienblock oder wo auch immer, dann gilt euer reserviertes Vorkaufsrecht noch bis zum 1. Juli. Das sind ab jetzt noch ungefähr 3 Wochen. Danach verfällt dieses Vorkaufsrecht. Das heißt, wer seinen Platz in der nächsten Saison behalten möchte, muss seine Dauerkarte verlängern bis zum 1. Juli. Danach gehen alle dann nicht eingelösten Reservierungen in den freien Verkauf. Ein weiteres Thema im Bezug zum Verein ist die Auswertung des Fantorn-Projekts 2024-25. Insgesamt wurden 23.701 Euro eingesammelt. Eine stolze sehr, Summe. Sehr stolze und starke Summe. Ne? Gerade zum Saisonende sind die Zahlen dann nochmal deutlich nach oben gegangen und waren 3-mal in Folge 4-stellig. Das muss man einfach sehen. Das war richtig, richtig gut. Sicherlich auch bedingt durch das gute, sichtbare Transparent, ne, was oberhalb der VIP-Tribüne auf der neuen Osttribüne, der jetzigen neuen Haupttribüne hing, siehst du von überall im Stadion, ist glaube ich nicht zu übersehen, hat eine Rolle gespielt. Vielleicht mal ganz kurz noch die Rekordspiele, also wann wurden die meisten Euros generiert, um es mal in wirtschaftswissenschaftlichem Sprech zu sagen. Platz 3 war das Pokalheimspiel im Derby, also das Derby, andersrum, das Derby im Pokal im Oktober. Da gab es die Summe von 1.734 Euro. Dann das offizielle Eröffnungsspiel gegen Sampdoria. Da gab es insgesamt 1.864 Euro. Und im Pokalspiel, im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, das war der Rekord mit 1.882 Euro. An der Stelle wollen wir uns als Redaktion ganz, ganz herzlich bei den Organisatoren bedanken und auch den Dank der Organisatoren an das Catering-Team von Thomas Kastel aussprechen, welche sich zu jedem Spiel viel Mühe geben und das Projekt oft uneigennützig unterstützt haben. Das war den Organisatoren wichtig, über uns ausrichten zu lassen. Haben wir hiermit offiziell gemacht und ja, haben auch unseren eigenen Dank noch platzieren können und sind gespannt, ob in der neuen Saison diese Summe getoppt werden kann, wohl wissend, dass wir kein DFB-Pokalspiel haben.
Genau. Zeit für uns, mal ein bisschen auf den NOFV, auf den Verband zu gucken. Wir haben euch ja versprochen, dass wir euch auch da über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Und das ist ja jetzt auch wieder aktuell. Wir haben ja jetzt nun alle mitbekommen, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Lok Leipzig hat den Aufstieg gegen TSV Havelse nicht geschafft. Nach dem 1-1 im Hinspiel mit einer turbulenten Schlussphase gab es dann im Rückspiel in der Verlängerung allerdings erst satte 3 Gegentore gegen Havelse. Ich habe beide Spiele im TV verfolgt. Muss sagen, sportlich wahrscheinlich auch das verdiente Weiterkommen oder das verdiente Qualifizieren für Havelse. Aber in der Sache natürlich weiterhin ungerecht. Ne? Lok hat eine, muss man leider zugeben, sehr respektable, sehr starke Saison gespielt und hat natürlich dann dieses bittere Los, dieses Jahr im Aufstiegs-Relegationsspiel antreten zu müssen und hat das eben nicht auf die Reihe bekommen.
Zum zweiten Mal übrigens nicht, nach 2020.
Damals gegen Ferl gescheitert, ja. Also auch gegen eine vermeintliche Dorfgruppe. Zweites
Mal gegen Scheiße aus dem Westen, ja. Tut mir leid.
Ja, gut. Wir haben Glashost jetzt. Ja. Es tut mir leid, Johannes.
Ich habe auch die Steilvorlage geliefert. Ja. Ne? Ich weiß.
Genau. Die Relegation zum Aufstieg ist also dieses Jahr sozusagen zugunsten der Regionalliga Nord ausgegangen. Parallel dazu nimmt aber auch die Vernetzung und die Unterstützerschaft für die Aufstiegsreform 2025, für diese Kampagne zu. Und es ist natürlich fraglich, das habt ihr vielleicht auch in diversen Medien mitbekommen, auch der Kicker hat darüber schon geschrieben, ob bereits zum DFB-Bundestag in diesem Jahr ein belastbares Konzept steht. Was aber auf jeden Fall festgestellt werden kann, was messbar ist, ist, dass die ganze Bewegung an Schwung gewinnt, da nun neben den bereits vernetzten Ostvereinen auch einige Westvereine hinzugekommen sind, aber auch höherklassige Clubs, also die aktuell gar nicht von der Regelung nachteilig betroffen sind, das Team verstärken und so sind aus Ostdeutschland sozusagen Dynamo, Dresden, Hansa Rostock, Aue und Cottbus noch dazugekommen und auch aus dem Westen bzw. aus dem Norden der Republik die Vereine aus Oberhausen, Fortuna Köln, Bocholt, Würzburg, Meppen, Emden, Lübeck und Oldenburg. Also es ist eine ganze Liste, die sich mittlerweile hinter dieser Losung versammelt und wir drücken natürlich die Daumen, dass es da, sag ich mal, diese Initiative so schnell wie möglich gewinnt, Reformbestrebungen anzuregen oder auch umzusetzen, Reformen umzusetzen und anzuleiern. Auch wenn es noch nicht zur nächsten Saison klappen sollte, dann wird hier wertvolle Grundlagenarbeit geleistet, um vielleicht im Jahr darauf wirklich mit einer Novellierung ins Rennen zu gehen. Und das ist, glaube ich, im Interesse aller, nicht nur der aktuell betroffenen Nordostvereine.
Man muss auch an der Stelle sagen, ne, also Meister müssen aufsteigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Interessant finde ich tatsächlich die Vereine Oberhausen, Fortuna Köln und Bocholt, weil die eigentlich in dem Sinne gar nicht davon betroffen sind von Relegationsspielen, denn die Regionalliga West hat ja einen festen Aufstiegsplatz.
Ja, das sind eigentlich Profiteure der Regelung.
Richtig, aktuell, ja. Also muss man, ziehe ich einen Hut davor. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird und hoffe natürlich, dass wir irgendwann in diesem Podcast sitzen können und sagen können, yo, es ist endlich soweit, gewinnen wir die Regionalliga Nordost, dann steigen wir auf, ohne uns noch irgendwie durch Relegationsspiele kämpfen zu müssen. In eine ähnliche Kerbe schlägt da das Stichwort Verbandsstrafen. Ne? Weiterhin ist es ein sehr spannendes Thema. Wir haben es auch bei den letzten Spieltagen schon immer mal kurz oder länger angerissen. Mittlerweile finden da direkte Gespräche zwischen den sich Vernetzenden und dem NOFV statt. Zudem gibt es eine Vernetzung, die auf andere Regionalvernetzungen überschwappt. Es ist also nicht mehr nur noch ein Thema, nicht mehr nur ein Thema im Osten.
Jetzt bilde einen Satz, ohne Vernetzung zu sagen.
Es ist nicht nur Thema im Osten, sondern auch an anderen Orten. Und der Druck auf die Verbände wächst, auch weil das Thema halt von den Fankurven deutschlandweit tatsächlich vorgegeben wird und sehr polarisiert und präsent ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe nicht das Wort Vernetzung gebraucht. Jetzt. Wollte ich auch nochmal anmerken.
Sehr gut. Johannes, was sagt die Uhr?
Die Uhr sagt 38 Minuten und 11 Sekunden. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen, was gerade außerhalb der FCC-Welt neben den ganzen Vernetzungen, von denen wir ja auch betroffen sind, jetzt habe ich Vernetzung wieder gesagt, ja, vor sich geht. Und da fällt unser Blick natürlich direkt, also das meine ich auch, wie ich sage, auf Österreich, denn da hat Austria Salzburg tatsächlich wieder den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Ne?
Den Sprung in den Profifußball. Ja.
Fanverein, ihr habt das sicherlich mitgekriegt, waren auch ein paar Mal, jetzt schon zweimal zu Gast beim internationalen Kalt-Schnieke-Turnier. Da haben wir auch darüber gesprochen, warum ausgerechnet Austria Salzburg. Austria Salzburg war schon mal in der zweiten Liga, ist dann abgestiegen und also hatte dieses eine Jahr Zweitliga-Zeit als Fanverein schon mal, ist abgestiegen und hatte dann große finanzielle Probleme. Wird jetzt interessant sein zu sehen, wie sich das entwickeln wird, weil damals ist man nach dem Abstieg, 2015/16 war das in der zweiten Liga, bis in die vierte Liga durchgereicht worden, musste sich dann erstmal wieder konsolidieren und aufrappeln, was auch dank Spendenaktionen der Mitglieder und Fans geschafft wurde. Ja, und jetzt wird es interessant sein zu sehen, also ich weiß nicht, österreichische zweite Liga stelle ich mir ein bisschen vor wie Regionalliga Bayern. Ein, zwei interessante Vereine mit Fanszene und ansonsten Schmutz.
Trotzdem ein sehr achtbarer Erfolg, ne? Also wirklich.
Ja, freilich Profifußball muss man als Fanverein erstmal schaffen. Das soll jetzt gar nicht hier diskreditiert werden.
Wieder auferstanden und man hat sich ja auch Vorbilder genommen, sage ich mal, wie zum Beispiel den AFC Wimbledon aus England, die übrigens auch in die dritte englische Liga aufgestiegen sind jetzt. Also auch dorthin herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es ja noch den Verein FC United of Manchester, auch ein Fanverein, der sich loslöst, sage ich mal, von diesem Konsumwahnsinn, der Manchester United sozusagen umgibt und diesen Investorenwahnsinn im englischen Profifußball, der ja noch deutlich extremer ist als hierzulande. Auch eine interessante Thematik, also die Teams AFC Wimbledon und FC United of Manchester, kann man durchaus mal verfolgen oder sich zumindest mal dazu belesen. Da wird man auf jeden Fall nicht dümmer, sogenannte Fanvereine. Ja. Und der Verein SV Austria Salzburg wurde ja gleichzeitig gegründet mit der Neuausrichtung des ursprünglichen Vereins Austria Salzburg als Red Bull nach dem Einstieg von Red Bull. Also Neuausrichtung als FC Red Bull Salzburg war gleichzeitig Geburtsstunde des Vereins SV Austria Salzburg, wie wir ihn heute als Fanverein kennen. Und der Verein sieht sich eben auch als direkten Nachfolger der früheren Austria und beruft sich als solcher auch auf deren Geschichte von quasi 1933, dem Gründungsjahr, bis 2005. Und beruft sich natürlich auch auf die Traditionen und Erfolge des historischen SV Austria Salzburg. Ja, und auch der FCC, du hast es schon gesagt, würdigt das Ganze so ein bisschen über die jährliche Einladung zum internationalen Karl-Schnieke-Turnier. Wir haben zu den gegebenen Zeitpunkten im letzten und in diesem Jahr auch darüber berichtet. Und ich finde, das ist auch eine sehr achtbare Handhabe unseres FCC, eben solchen Vereinen Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und die Ehre zu erweisen, sie eben da an solchen Themen teilhaben zu lassen. Und ich glaube, wir können ungeachtet aller Sympathien, ob sie vorhanden sind oder nicht, sagen, wir wünschen Austria Salzburg in der zweiten Liga alles Gute in Österreich und drücken natürlich die Daumen für den Klassenerhalt und die weitere Stabilisierung im österreichischen Profifußball.
Dankeschön. Bleibt uns nur noch ein kurzer Blick auf die zweite Halbzeit inklusive einer kurzen Überleitung. Und Harry, da würde ich dich einfach mal fragen, vielleicht jetzt ein bisschen aus der Kalten. Wie stehst du zur Aussage, Fußball bleibt Fußball und Politik bleibt Politik?
Das ist eine viel diskutierte Frage, auf die wir auf jeden Fall mit Ralf Lenkert auch noch zu sprechen kommen werden und müssen. Ich würde mal selber behaupten, dass die Aussage sehr weit hergeholt ist, vor allem wenn man das Thema Politik oder den Begriff Politik nicht nur als klassische Rechts-Links-Politik in einem politischen Spektrum verortet, sondern eben den Fußball auch als, sag ich mal, als Happening in der Gesellschaft verortet, der eben die Gesellschaft auch zusammenführt und zusammenbringt und in ein Milieu schafft, in dem auch gesellschaftliche Fragen diskutiert werden und gesellschaftliche Entwicklungen einen Spiegel erfahren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine korrekte Aussage, zu sagen, diese zwei Begriffe Fußball und Politik sind 100% getrennt, sondern sie gehen und funktionieren nur Hand in Hand. Und aus meiner Sicht zeigt das auch die Geschichte des Fußballsports in Deutschland, der auch immer mal politisch instrumentalisiert wurde und sicherlich auch in gewisser Form weiterhin wird. Und ja, deswegen ist eine Trennung aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht haltbar.
Ich schließe mich dem an, will da auch gar nicht viel hinzufügen, würde noch einfach einwerfen, dass wir uns, glaube ich, als Podcast irgendwo auch selber ein bisschen ins eigene Bein schießen würden, wenn wir sagen würden, Fußball bleibt Fußball und Politik bleibt Politik, weil eine unserer Rubriken heißt ja Vereinspolitik. Also, weißt du, das wäre dann so, wo ich sagen würde, okay, dann erzählen die mir hier die ganze Zeit, erzählen mir hier irgendwas, ne, und sehen das aber ganz anders. Fakt, also auch ich sehe das nicht nur so als Links-Rechts-Ding, sondern als generelles Thema, was wirtschaftliche Aspekte mit sich bringt, was gesellschaftliche Aspekte mit sich bringt, absolut, was Einstellungen zu bestimmten Themen mit sich bringt, die jeder Mensch, der im Fußball irgendwie aktiv ist oder sich dafür interessiert, mitbringt. Deswegen, ja, ein Satz, dem ich auch früher schon tatsächlich in jüngeren Jahren nichts abgewinnen konnte. Wir sind gespannt, was Ralf Lenkert dann gleich in der zweiten Halbzeit dazu zu sagen hat. Freuen uns auf die zweite Halbzeit, machen jetzt an der Stelle einen Cut. Hoffen, dass euch die erste Halbzeit Spaß gemacht hat und wünschen euch gleich erstmal viel Spaß mit der Halbzeitpause. Wir haben nochmal ein paar Halbzeitfragen für euch parat, die letzten in dieser, in Anführungsstrichen, Podcast-Saison, denn die Fragesteller kommen natürlich in die Verlosung, die auch heute stattfinden wird. Und ja, die hören wir uns jetzt gleich einfach mal an, sagen bis gleich und bis gleich.
So, ihr Lieben, wir blicken auf eine aus unserer Sicht recht erfolgreiche Saison, was die Halbzeitfragen angeht, zurück. Wir haben nämlich über die ganze Saison einige Einsendungen erhalten, haben immer wieder unser Bestes gegeben, die entsprechend zu würdigen und auch hoffentlich qualitativ und zu eurer Zufriedenheit beantworten zu lassen. Und ja, wie Johannes eben schon sagte, gehen wir jetzt quasi in die letzte Runde, letzte Halbzeitpause dieser Saison. Und wir freuen uns auch diesmal, dass wir Fragen aus der Hörerschaft bekommen haben und wollen natürlich an der Stelle auch unseren Aufruf erneuern. Nutzt die Chance, macht mit, kontaktiert uns, stellt uns eure Fragen. Wir geben uns weiterhin beste Mühe, die gut zu beantworten oder beantworten zu lassen. Und wir hoffen, dass ihr auch weiterhin Spaß an diesem, ich nenne es mal, interaktiven Element des Podcasts habt. Johannes, wie kann man uns denn kontaktieren?
Wenn du eine Halbzeitfrage hast, Harry, dann schickst du die bitte an halbzeit@blaugoldweiß.de. Bestenfalls per Sprachnachricht, damit wir eure Stimme auch einbauen können und die Fragen nicht selber stellen müssen. Wenn du Kritik daran hast, wie ich heute aussehe oder mit meiner Frisur unzufrieden bist oder dass ich irgendwas gesagt habe, was dir überhaupt nicht passt, nämlich ein Spielergebnis falsch wiedergegeben oder was auch immer, dann wendest du dich bitte an kontakt@blaugoldweiß.de. Gerne kannst du da auch Feedback geben, auch zu meiner Entwicklung als Podcast-Moderator. Dankeschön.
Diese Gelegenheit nehme ich gerne wahr und leite gleich über zu den Halbzeitfragen selbst. Mitgemacht hat diesmal unter anderem der Freddy. Er hat uns eine sehr, sehr interessante Frage gestellt, nämlich eine Frage zum Thema Saisoneröffnung. Da uns die Frage als Audiodatei vorliegt, werden wir euch den Freddy jetzt einspielen.
Die Saisoneröffnung. Und zwar war es ja bis vor ein paar Jahren so, dass zuerst, glaube ich, der Verein und später der Verein und die aktive Fanszene zusammen eine Saisoneröffnungsfeier organisierten. Mit Spielervorstellungen und derartigen Pipapo. Stattdessen gibt es ja seit ein paar Jahren jetzt die Tour durch die blau-gelb-weiße Region. Da könntet ihr euch mal erkundigen, was von Vereinsseite her geplant ist, ob das irgendwann wieder eine offizielle Saisoneröffnungsfeier geben wird oder aus welchen Gründen man sich da eben davon von diesem Medium entfernt hat. Vielen Dank.
So, Freddy, wie gesagt, gute Frage finden wir auch, interessante Frage. Und wir überlegen ja immer gut, wer uns so eine Frage beantworten kann. Und in diesem Fall denke ich, dass unser Sportdirektor Miro Jovic, der übrigens selber schon mal hier Interviewgast im Podcast war, eine gute Antwort liefern kann. Und deswegen Bühne frei für Miro.
Liebe Fans des Podcasts, am 18.06. ist Folgendes geplant. Unsere Saisoneröffnungsfeier wird es an diesem Tag für unsere Fans und Sponsoren geben. Dort werden die neuen Spieler und gleichzeitig die neue Mannschaft für die Saison 25/26 vorgestellt. Ebenfalls durch ein öffentliches Training. Anschließend findet eine Autogrammstunde statt und somit ein Austausch der neuen Mannschaft und der Öffentlichkeit zu haben und direkt von Beginn an ein familiäres Gefühl zu vermitteln. Dies ist uns besonders wichtig, damit in Zukunft die Bindung des Vereins und der Mannschaft zu den Fans aufrecht erhalten wird. Ebenfalls steht einige Freundschaftsspiele in der Region Thüringen für uns an und somit einen Zusammenhalt der Mannschaft von Anfang an zu stärken und ein wahres Bild zu vermitteln. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden und beantwortet. Liebe Grüße, Miro.
Ja, Miro, danke schön für die Antwort. Freddy, wir hoffen, das stellt dich zufrieden. Du hattest uns noch eine zweite Frage geschickt, in der es um die Einlaufmusik bei Heimspielen ging und um die Frage danach, ob da GEMA-Gebühren anfallen, unter anderem. Die haben wir auf dem Schirm, die wollten wir auch beantworten lassen, haben aber in der Recherche festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und dass das mehr Aufwand ist, als wir tatsächlich bis jetzt zum Redaktionsschluss leisten konnten. Das wiederum heißt, wir heben die Frage auf. Aufgeschoben, wie heißt das, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben?
Ja, so heißt es.
Und versuchen das dann in der nächsten Podcast-Ausgabe im nächsten Spieltag zu beantworten. Heißt, du wärst dann auch quasi der Erste, dessen Name in der Verlosung für den da neuen Schal landet. Ja, wir bleiben da dran und können dir dann hoffentlich beim nächsten Mal eine Antwort liefern. Nichtsdestotrotz, Harry, haben wir noch eine dritte Halbzeitfrage von Jakob bekommen.
Ja, unser treuer Hörer Jakob hat eine Frage, die in Richtung Fanszene, sage ich mal, schiebt, gestellt. Und die ist relativ interessant. Er hat nämlich gefragt, was hat es mit dem gezeigten Spruchband der Heimkurve bei Chemie Leipzig, das Spruchband mit der Aufschrift Feinde eurer Bewegung, beim letzten Aufeinandertreffen, also beim besagten 3:0 Auswärtssieg mit Chemie Leipzig, auf sich. Liegt uns leider nicht als Audio vor, deswegen habe ich es jetzt vorgelesen und bei der Beantwortung haben wir alles versucht, sowohl kreativ zu werden, als auch tatsächlich eine Antwort festzustellen. Und wir haben uns natürlich auch in der Fanszene des FCC umgehört und mussten dort, ja, sage ich mal, die traurige Feststellung machen, dass es einfach keine Antwort auf diese Frage zu geben scheint. Die Antwort auf dieses merkwürdige oder diese merkwürdige Aussage kennen somit wahrscheinlich nur die Chemiker selbst. Und ja, es tut uns leid, lieber Jakob, aber ich glaube, diese Frage musst du an die Podcast-Kollegen vom chemischen Element aus Leipzig stellen und hoffen, dass die dort wissen, was sie machen.
Ja, das ist eine Hoffnung, die habe ich auch ab und zu, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Genau, ja, stell die Frage bitte dort. Vielleicht kann dir da weitergeholfen werden. Das wäre sehr, sehr schön, aber es ist ja...
Ich vermute aber, die Erfolgsaussichten sind relativ gering, dass man in Leipzig eine Antwort auf die eigene oder eine Antwort auf die Frage zur eigenen Aussage kennt.
Sinnhaftigkeit? Niemand wie wir. Und so weiter und so fort.
Vermutlich, ja, an dieser Stelle keine Gratulation zum Klassenerhalt an die Chemiker.
Wir machen einen Cut an der Stelle nochmal kurz die Kontaktmöglichkeiten. kontakt@blaugoldweiß.de für Kritik, Anmerkungen, Feedback oder für die Beantwortung der Frage von Jakob. Vielleicht, ihr könnt auch als Chemiker uns schreiben. Dann schreibt ihr wenigstens mal einen guten Podcast. Hey, kleiner Spaß. Oder wenn ihr eine Halbzeitfrage habt, an halbzeit@blaugoldweiß.de. Wir suchen auch gerne nochmal die E-Mail-Adresse vom chemischen Element raus, um die Frage weiterzuleiten.
Ja, und an der Stelle bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, als darauf zu warten, dass Ralf Lenkert jeden Moment eintreffen müsste. Wir freuen uns sehr auf das Interview. Wir hoffen, ihr seid bisher gut entertained, bleibt am Ball, habt Spaß mit der Ausgabe und was auch immer ihr gerade tut, gute Weiterfahrt, viel Spaß auf dem Klo, was auch immer. Hört weiter
bis später
zu.
Und bis später.
Bleibt am Ball und bis gleich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Harry und ich sind nicht mehr alleine. Spieltag 51. Ralf Lenkert, Mitglied des Aufsichtsrats des FC Carl Zeiss Jena, ist bei uns. Ralf, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung und ich begrüße euch alle.
Herzlich willkommen, Ralf.
Wir starten wie immer mit einem kurzen Steckbrief, wenn wir einen neuen Gast bei uns haben. Lieber Ralf, hast du einen Spitznamen?
Ja.
Möchtest du den mit uns teilen?
Paul.
Wie kommt das zustande?
Tja, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, die ich ungern erzähle ohne Bier.
Okay.
Aber da wir heute kein Bier hier haben...
Soll ich da eins holen?
Ja, später dann, nach dem Reden.
Oh, gut.
Ich war im Jugendclub, mein erster Dienst zu DDR-Zeiten und es gab zwei Ralfs. Und es ist schlecht bei der Mannschaftsvorstellung, wenn es zwei Ralfs gibt und der Jüngere war, hat man mir die Wahl gelassen zwischen Fritz, Otto und Paul. Was hättet ihr genommen?
Ich glaube, ich hätte Paul genommen. Bin ich ehrlich. Fritz und Otto
klingt auch nach, Paul genommen.
Klingt nach Kaiserreich irgendwie so. Das ist nicht ganz ja. so meine Zeitspanne. Okay, danke schön.
Fritz klingt nach März.
Ja,
gar nicht. Das geht gar nicht. Da war ich ja weiter voraus. Ich weiß auch voraus, dass ich den Fritz nicht genommen habe.
Wie alt bist du?
Ich bin 58.
In welchem Ort bist du geboren?
Nicht weit weg von hier in Apolda.
Kannst du dich an dein erstes FCC-Spiel erinnern?
Nein.
Okay.
Warum nicht?
Ja, ich war mit meinem Vater, ich war sehr klein und es war einfach nur eng.
Hast du eine Vorstellung, was der Gegner war? Grob aus.
Nein, es war ein Oberligaspiel und der Gegner kam kaum über die Mittellinie.
Okay. Das könnte in der DDR-Oberliga-Zeit tendenziell jeder gewesen sein, war der FC Karlsruhe ja noch etwas erfolgreicher als heutzutage. Warum bist du immer noch beim FC Karlsruhe dabei? Oder was hat dich gehalten, auch im Jahr 2025 diesem Verein die Treue zu halten?
Also immer noch ist nicht ganz richtig, man muss sagen wieder. Und zwar war es die Nachwuchsarbeit des FCC. Die haben nämlich meinen Sohn in der ersten Klasse gesichtet. Der hat dann beim FCC gespielt, in den Kinder- und in den Jugendmannschaften und hat seinen Papa immer mitgeschleift und hat den Papa infiziert.
Was war für dich die Überraschung der letzten Saison? Egal ob auf dem Platz, neben dem Platz, was auch immer.
Oder ein Mensch.
Also für mich war die Überraschung, wie gut unsere Nachwuchsspieler eingeschlagen haben. Und eine ganz große Überraschung, eine freudige war, dass unsere Mädels die Liga gehalten haben.
Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber wir hatten es vorhin schon kurz davon. Was ist dein Lieblingspolitiker?
Heidi Reicheneck.
Was ist dein Lieblingsfußballer?
Mein Lieblingsfußballer?
Ja.
Noch aktiv?
Muss nicht sein.
Na, das war immer Peter Ducke.
Ich muss ganz kurz einhaken, ihr habt auch eine optische Ähnlichkeit ein bisschen. Ein kleines bisschen.
Ich glaube, er ist etwas schlanker und nicht so groß.
Würde er über dich auch sagen.
Wer ist deiner Meinung nach der politischste Fußballer, den du kennst? Auch hier gerne aktiv oder nicht mehr aktiv, das ist dir freigestellt.
Naja, also wenn ich an Negativbeispiele für mich denke mit Kommerzialisierung, dann fällt mir Beckenbauer sofort ein. Mhm. Als Negativbeispiel. Positiv fällt es mir viel schwieriger. Politisch ist echt schwer. Ich habe lange gegrübelt. Also Ronaldo, auch wenn ihn viele mit seinem Großverdienst nicht mögen, aber er ist sehr sozial, hat keine Tätowierung, damit er Blut spenden kann. Also insofern ist das einer, der zumindest das Soziale nicht vergessen hat. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass er mit Portugal gewonnen hat.
Okay. Vorletzte Frage aus unserer kleinen Vorstellungsrunde. Wer ist deiner Meinung nach der fußballerischste Politiker? Da müssten Ari und ich jetzt völlig passen. Wir können uns darunter gar nichts vorstellen.
Naja, sagen wir mal so. Also ich persönlich stehe natürlich auf André Hahn, der auch ein Torschützenkönig mal war in den Parlamentsmannschaften und der jetzt, wie ich, seine politische Arbeit im Bundestag beendet hat.
Letzte Frage, dann sind wir mit dem kurzen Vorstellen von dir durch. Hörst du eigentlich selber Fußball-Podcasts oder Podcasts in irgendeiner anderen Form oder ist dir das zuwider? Wenn ja, warum?
Also ich höre sehr selten bis fast nie Podcasts aus dem einfachen Grund, ich musste mir im Bundestag so viel Gerede anhören, da hat man irgendwann vom Reden genug.
Ich denke, das ist eine sehr nachvollziehbare Antwort. Da das nur ein Steckbrief war, heißt das ja, es kommt auch noch der Blick unter den Deckel. Wir wollen noch ein bisschen mehr über dich erfahren und stellen deswegen die Frage aller Fragen zu Beginn. Wie viel Apolda steckt in Ralf Lenkert?
Nicht so viel, weil mir fehlten nur 4 Tage am Jenenser. Das heißt, das war der Geburtsort war Apolda. Und ein wenig mehr Apolda ist es aber trotzdem, weil meine Oma in Apolda lebt und ich in den Ferien ab und zu in Apolda war. Ansonsten immer Jena, Stadt, lobe da, jetzt Nord.
Okay, und du bist ja jetzt nicht nur der klassische Berufspolitiker. Man könnte dich ja auch, wenn man über dich ein bisschen recherchiert und nachliest, auch als klassischen Zeissianer bezeichnen. Würdest du dem zustimmen?
Vom Start her würde ich dem Zeissianer zustimmen. In einem Punkt habe ich mich dann aber von Zeiss etwas wegentwickelt. Bei Zeiss galt immer die Regel, so gut wie möglich, so viel Qualität wie irgendwie möglich ist. Und da ich zwischenzeitlich in der Autoindustrie war, in den Großen, habe ich dann irgendwann mich umgestellt und sage, so gut wie notwendig.
Okay. du hast uns ja schon erklärt, was dich als Kind zum FCC geführt hat, nämlich das Elternhaus, der Vater, und über die Jahre gehalten, hat dich dann quasi, also zurückgebracht und gehalten, hat dich dann der Sohnemann ne, dein eigener Nachwuchs quasi. Ist es dir dann auch gelungen, deine Kinder an den FCC zu knüpfen, zu binden?
Ja, also der Sohnemann ist nach wie vor bei jedem Heimspiel, wenn er nicht gerade krank ist oder irgendwas dazwischen kommt. Er fährt manchmal zu Auswärtsspielen, zu Pokalspielen fährt er sehr gern. Und ja, deswegen, also er hat seine eigene Aktivität im Fußball beendet, aber das Herz hängt weiter am FCC. Er hat auch, ich glaube, gleich am ersten Tag seine neue Dauerkarte gekauft.
Vorbildlich quasi.
Sehr, sehr vorbildlich.
Ja, und ein bisschen intimer die Frage, jetzt geht es quasi um deine Frau. Wie oft hat sie dir aufgrund deiner zahlreichen oder deiner zeitfressenden beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten mit Rausschmiss gedroht?
Nie, aber sie hat 21 vor der Bundestagswahl gesagt, das ist jetzt deine letzte Periode, danach hörst du auf.
Schönes Stichwort, dann können wir nämlich gleich in Richtung Politik ein bisschen überleiten und überschwenken und komm mal kurz auf deine Politiklaufbahn zu sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt dein Lebensplan gewesen ist, wenn man das so... ja, wenn man da Dinge über dich in Erfahrung bringt. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit politischem Engagement an sich? Wie bist du zur Politik gekommen?
Eigentlich ganz unspektakulär. Interessiert war ich immer, wie viele Nachrichten hören und eine persönliche Meinung haben. Ja, und das allererste Mal war, als die Stadt Jena damals auch wieder Kindergärten geschlossen hat und der Kindergarten meines Sohnes betroffen war, des Älteren damals. Da habe ich das erste Mal zumindest an Demos teilgenommen. Und etwas später war dann die Landesregierung der Meinung, die Grundschulhorte in Thüringen abschaffen zu wollen. Dann habe ich wohl beim Elternabend in der Nordschule zu viel gesagt, wurde dann von den Eltern in das Hortbündnis geschickt, von Jena. Da haben wir dann auch erfolgreich dieses Bildungskonzept, Jugendkonzept 2 bis 16 beseitigt und dann kam durch die Hintertür die Familienoffensive der damaligen Unionslandesregierung, die Kindergärten massiv kürzen wollte im Personalschlüssel, in den Öffnungszeiten und die Horte nebenbei gleich mitschröpfen. Mhm. Ja, da haben wir in Jena uns überlegt, der Peter Häusler und ich, man könnte doch dagegen ein Volksbegehren androhen. Wir wollten es nicht machen, aber als Drohung für die Landesregierung, damit es eben nicht zu diesem Gesetz kommt. Wer etwas droht, muss es auch ernst meinen. Also haben wir alles vorbereitet. Dann habe ich auf dem Landeselterntag, Kindertagesstätten in Erfurt, das war der 5. November 2005, weiß ich ganz genau, habe ich dann das Konzept eines Volksbegehrens, was möglich wäre, vorgestellt. Wer was vorstellt, muss es machen. Am Ende der Veranstaltung war ich der Sprecher eines Volksbegehrens in Gründung. Das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik hat bis 2010 dann zusammengearbeitet. 2010 haben wir die dann Landesregierung dazu gebracht, 90% unserer Forderungen nach längeren garantierten Öffnungszeiten, nach einem etwas besseren Betreuungsschlüssel umzusetzen, nach sicheren Grundschulhorten auch. Ja, und in der Zeit bin ich dann halt wohl der Linken aufgefallen und seit 2009 jetzt im Bundestag
ja, das gewesen. Ging ja für dich dann auch recht schnell Jahr. In den Bundestag, muss man so sagen. Hattest du da irgendwie vorher dann großartig Bedenkzeit? Weil zwischen 2005 und 2009, zwischen ich bin politisch interessiert, aber ich mache nichts und ich sitze im Bundestag und vertrete da viele Menschen, ist ja doch eine recht kurze Zeitspanne. Wie würdest du das...
Also es kam einem schon ziemlich lang vor, wenn man zwei Anläufe im Volksbegehren macht, einmal vom Verfassungsgericht scheitert, dann im Prinzip die Bedingungen in Thüringen kennt mit den vielen tausend Unterschriften, die man jedes Mal braucht. Jeder auf einem einzelnen Blatt Papier, also macht nie ein Volksbegehren zum Schutz von Bäumen, weil man muss auf einem Blatt Papier den gesamten Gesetzentwurf haben und eine Unterschrift darf nur drauf sein. Und das bedeutet beim Kindergartengesetz, das erste war so, dass es auf A2 passte.
Nur immerhin.
Es passte immerhin, aber A2, 20.000 Unterschriften alleine für die Zulassung hatten wir gesammelt, 5 hätten wir gebraucht. Das ist schon viel, was du an Papier brauchst. Und deswegen sollte man das nicht machen. Aber das war eine lange Zeit. Und ich wollte nie in den Bundestag. Ich habe das eigentlich immer nur ehrenamtlich nebenher gemacht für mein Kind. Dann habe ich angefangen, der war inzwischen aus dem Hort raus, da haben wir endlich gewonnen. Aber ich muss wohl der Linken aufgefallen sein. Dann haben sie mich wirklich erst im Dezember 2008 gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, und die Firma, wo ich war, hatte gerade auch neue Ideen für mich mit eventuell 3 Monate in Malaysia oder Indonesien oder Asien.
Und da hast du dich für Berlin entschieden.
Und da dachte ich mir, Berlin ist nicht so weit.
Okay, ob die Entscheidung jeder genauso getroffen hätte bei den Alternativen, das überlassen wir mal der Fantasie.
Ich sag mal, jeder, der öfter Dienstreisen gemacht hat als Techniker, nicht als Vertriebler, der wird nachvollziehen können, dass das nicht unbedingt immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Ich kenne sehr gute Gewerbegebiete in Asien. Ich kenne auch gute Restaurants, aber Sehenswürdigkeiten habe ich fast nie gesehen.
Okay, uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, seit wann du den FCC-Pin dann an deinem Sakko trägst auf dem bundespolitischen Parkett?
Seitdem ich auf dem bundespolitischen Parkett aktiv bin. Beim Volksbegehren in Thüringen war das nicht ganz so hilfreich, weil ich musste ja darauf Rücksicht nehmen, dass ich auch Unterschriften in der anderen Stadt kriege und weiter darüber hinaus. Das heißt, wir brauchen ja thüringenweit Unterstützung. Und da ist dann so eine Polarisierung schädlich. Aber dann, als ich im Bundestag war, für Jena, für Ostthüringen, da war klar, da kann ich den PIN auch nehmen.
Da hast du elegant übergeleitet zu einer Folgefrage, die sich anschließt. Und zwar gab es ja seit 2017 einen neu zugeschnittenen Bundeswahlkreis. Und zwar war Jena dann zusammen mit dem Landkreis Sömmer da und dem Weimarer Land. Und das sind ja nun Gebiete, die man durchaus auch mindestens Sömmer da als rot-weiß bezeichnen kann.
Es gibt eine kleine Restecke in Buttstedt, wo es noch wenigstens 50-50 steht.
Okay, das gehört zur Vollständigkeit natürlich dazu. Aber die Frage ist natürlich, hat das Auswirkungen auf dich und dein Auftreten bei Wahlkampfveranstaltungen gehabt? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du ja, sage ich mal, auch eine nicht unbekannte Persönlichkeit aus dem FCC-Kosmos bist.
Es wird sicher Auswirkungen gehabt haben beim Wahlverhalten einiger Menschen, die ich nicht verstehen kann. Aber für mich nicht. Ich bin überall mit dem Sticker rumgelaufen. Wenn ich ein Jackett anhatte, hatte ich den FCC-Pin dran. Und dann hat man mir im Sommer da auch mal schnell gesagt, ey du, das ist ja aber falsch. Und dann sage ich, was willst du? Einen, der ehrlich ist und seinem Club steht oder einen, der lügt? Na, wenn du es so siehst. Und das ging dann also insofern. Klar hat es sicherlich Punkte gekostet, aber ich sag mal so, man kann nicht seine Meinung immer nach dem Wind hängen. Dann wird man unglaubwürdig.
Jetzt ist es ja so, dass du seit 2014, also auch seit über 10 Jahren jetzt, parallel zur Arbeit in der Bundespolitik auch im Jenaer Stadtrat aktiv bist. Das stellt sich für mich als Unbedarften auf jeden Fall die Frage, wie das zeitlich vereinbar ist miteinander.
Also der Stadtrat ist ja ehrenamtlich und bis 2019 war es relativ einfach mit viel Aufwand, das zu leisten. Ich habe also einen Ausschuss gewählt im Stadtrat, der mittwochs tagte, mittwochsabend. Und die Stadtratssitzungen waren auch mittwochsabend. Und bis 2019 waren die Sitzungen des Bundestages am Mittwoch nur bis um 1. Das heißt, dann kam die Fragestunde, dann kam aktuelle Stunde, dann konnte man aber sich auch mal auf dem Weg nach Jena machen. Bis 2017 hat man noch ein ICE, da ging das gut, im Stundentakt. Aber auch danach ging es verbindlich. Das heißt, ich habe es immer geschafft, bis 17 Uhr nach Jena zu kommen. Das war also möglich. Deswegen konnte ich die Stadtratssitzung machen. Lesen kann man im Zug, lesen kann man aus dem Zug zurück. Das heißt, die Vorbereitung hatte ich. Schwieriger waren Fraktionssitzungen manchmal, aber da gab es Verständnis in meiner Fraktion. Deswegen ging das. Dann kam Corona. Das war insofern auch wieder ganz hilfreich, obwohl 2019 der Bundestag die Regeln änderte. Dann haben wir eben am Mittwoch bis 2021 Uhr getagt. Dann war es schwieriger. Dann kam Corona. Corona war nur 2/3 und Hybrid. Und auch der Bundestag fing plötzlich an, Hybrid zu können. Insofern konnte ich das dann auch verbinden, ganz gut. Ja, und ab 2022 war es dann etwas schwieriger, sage ich ehrlich, die Verbindung zu machen. Ich wusste zwar, dass ich dann 25 aufhöre mit dem Bundestag.
Ja.
Aber es war dann schwieriger, weil eben dann am Mittwochabend die Sitzungen waren, wo ich nicht wegkam. Aber die Bundestagssitzung ist ja nur jede zweite Woche. Und ab und zu ist ja die Stadtratssitzung auch in den anderen Wochen. Das heißt, okay. dann konnte ich die anderen Wochen. Und wenn eben wichtige Entscheidungen anstanden, wie zum Stadion, ja, dann habe ich halt lieber die Strafe im Bundestag für Abwesenheit bezahlt, als in Jena zu fehlen.
Wie viel muss man da bezahlen, wenn man da nicht
ist? Ja, es ist mandatsbezogen, kann man sagen, 100 Euro Abzug.
Okay, also das ist quasi wie wenn ich auf dem Kreisliga-Sportplatz rot wegen Meckerns kriege, was völlig unnötig ist.
Kostet dich 100?
Puffi.
Ja, gut.
Ja, gut, aber ja. Okay,
okay,
nimmt man hin.
Kann man hinnehmen, ist nicht das.
Da muss man schon mal zu seiner Überzeugung stehen.
Ja, kurze Zwischenfrage. Bist du immer alles mit dem Zug gependelt? Bist du klassischer Zugfahrer?
Ich bin kein klassischer Zugfahrer, aber ich habe das Zugfahren schätzen gelernt, weil wenn man nach einer langen Woche oder stell dir vor, dieser Mittwoch, ich stehe früh um 6:30 auf, bin um 8 im Bundestag, fahre um 13 Uhr nach Jena, habe dann bis 22:30 Sitzung und fahre den nächsten früh um 6 oder um 5:30 mit dem Zug. das ist mit dem Auto gefährlich. Ob du dann ankommst, ist nicht sicher.
Mhm. Plus Berliner Stadtverkehr. Da habe ich gelernt, mit dem Zug zu fahren. Und ich bin dann regelmäßig Zug gefahren. Lange Strecken fahre ich jetzt doch, wenn es irgendwie geht, wenn ich kein großes Gepäck habe mit dem Zug. Allerdings immer so, dass ich Verbindung wähle, wo ich auch bei einer 45-minütigen Verspätung noch wieder einen Anschlusszug finde.
Also vorausschauend und nachhaltig, kann man so sagen. 45-minütige
Verspätung heißt, wenn alles gut geht.
Ach, ich habe auch meine Verbindung gehabt mit 3 Umstiegen, mit jeweils 6 Minuten und ich bin pünktlich angekommen.
Das ist
mir, allerdings war ich dann 2008 2 Stunden passiert. Zu früh da, weil ich nämlich die Reserve für die Veranstaltung eingeplant hatte.
kurz zurück zur Stadtratsrolle, Harry. Wolltest du das gerade machen?
Ja, wollte ich gerade hin. Du hast ja schon eben so ein bisschen angeteasert, wenn FCC-Bezug in den Stadtratssitzungen war, dann hast du eben auch mal 100 Euro als Teilnahmegebühr bezahlt, formulieren wir es mal so rum. Gibt es denn oder gab es in deiner Zeit, in der du in diesem Gremium unterwegs bist, auch andere Politiker, die es aufrichtig und ehrlich gut mit unserem FCC meinen und nicht nur geheuchelt?
Ja, sonst hätte es gar kein neues Stadion gegeben. Leider waren wir zu wenige, als es um die Südkurve ging. Und da muss ich sagen, das war eins von den Momenten, es war eine geschlossene Sitzung, aber ich muss sagen, ich habe solche Märchen, wie ich da gehört habe, kannte ich vorher nur aus dem Bundestag.
Das
okay, kannst du das an einem Beispiel
bringen? Ja, ein einfaches Beispiel. Man hat also beim Fluchtweg das Drama der Love Parade in Düsseldorf an die Wand gemalt, dass das passieren würde, wenn man das macht, wenn man die Südkurve lässt mit den Südkurve-Fans. Und das fand ich dann doch ein wenig arg übertrieben, wenn man von 1 Million Menschen ausgeht, wo echt was passiert mit 10.000, also im besten Willen. Aber das hat man an die Wand gemalt und das hat wirklich einige
beeindruckt.
Und deswegen haben wir dann ganz knapp die Abstimmung verloren.
Das ist ja auch, naja, ich finde das immer wieder, das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 7 Jahre her, ne? Wir sprechen, glaube ich, von November 2018, und das ist immer wieder etwas, was mich zum Beispiel dann auch ein bisschen sprachlos und auch ratlos zurücklässt, weiterhin. Schauen wir da trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter auch auf den Stadionbau, auch gerade aus lokalpolitischer Sicht. Wie oft schlugen da 2 Herzen in deiner Brust? Heißt einerseits wirtschaftliche Machbarkeit kontra FCC-Fan und das Bestmögliche für einen Verein wollen beispielsweise jetzt. War das für dich immer vereinbar oder gab es Momente, wo du gesagt hast, boah, eigentlich würde ich das eine, aber eigentlich möchte ich auch gerne das andere?
Also an der Stelle bin ich immer relativ entspannt. Meine jetzt Stadtratskollegin, ehemalige Betriebsratskollegin Heidrun Jenschen hat mir mich gesagt, Ralf denkt immer logisch, außer wenn es um Fußball geht.
Okay.
Das heißt, ich habe da kein Problem mit. Und wenn ich möchte es jetzt nicht nennen, aber es gibt in jener Ausgabenposition, wo auch nicht logisch gedacht wird und sehr viel Geld ausgegeben wird, ohne drüber nachzudenken, wo die gesamte Stadtspitze einer Meinung ist. Und da sage ich mal, da ist das, was der Fußball möchte und Fußball kriegt, fast nicht Peanuts, aber klein dagegen.
Okay, wir lassen uns mal ganz kurz auf diesen Kampf der aktiven Fanszene um ihre Südkurve zu sprechen kommen. Völlig richtig, Johannes, November 2018, also mittlerweile schon 6,5 Jahre, fast 7 Jahre her, die ganze Nummer. Und damals scheiterte ja das Vorhaben. Du hast ja selber gesagt, ihr, im Sinne die Fürsprecher des Unterfangs, wart quasi zahlenmäßig zu wenige im Vergleich zum Gegenpol. Am Ende ist es dann trotzdem gelungen, der Südkurve gelungen, den Durchbruch zu erringen. Sie steht ja nun in der Südkurve, wenn auch sicherlich noch nicht in finaler Form. Aber wie hast du denn wirklich diesen Streit, als er damals war, oder diese Diskussion verfolgt, da du ja selber jemand bist, den man gerne auch mal in der Nähe des Stimmungskerns findet?
Ja, ich finde frustrierend, wie der Streit geführt wird. Also es geht teilweise ums Prinzip. Und zwar geht es ums Prinzip, man möchte Recht haben, dass die Fans nicht in die Südkurve können. So, und dann erinnere ich mich immer an einen Film, wo es ums Prinzip ging, nämlich Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Wenn ich an die Szene erinnere mit Little John und Robin Hood, wo sie sich über diesen Rinnsal streiten, über die Brücke zu gehen. Ich empfehle jedem, diese Szene sich mal anzugucken. Aber es geht ums Prinzip. Das heißt also, man möchte auf Teufel komm raus nachweisen, dass diese Aufweichung der Entscheidung falsch war. Da gibt es einige handelnde Personen, die das so wollen. Und die nutzen natürlich jede Gelegenheit aus, danach zu bohren. So, und jetzt, das ist der eine Pol. Der andere Pol ist,
das natürlich frustrierte Fans auch manchmal über die Stränge schlagen. Junge Leute immer. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, wenn wir beim Tanz waren, war auch nicht immer alter Sonnenschein. Das war halt so. Und das wird dann halt immer versucht, dann so zu nutzen, um Argumente zu haben. Aber ich sage immer, wer etwas will, findet Wege. Wer also möchte, dass die Fans in der Südkurve sind, findet Wege. Und wer das nicht will, der findet Gründe. Und im Moment ist es halt so, dass wir gemeinsam diese Gründe möglichst entkräften müssen, jeden Einzelnen, dafür sorgen müssen, dass möglichst wenig Gründe dazukommen und eben dafür sorgen, dass eine Möglichkeit gefunden wird, besser zu sein, als es jetzt ist. Und da sage ich mal, da hat auch der Stadionbauer und Betreiber eine gewisse Verantwortung. Also Schrauben, die man einfach abschrauben kann von Zaunsfeldern, sind nicht unbedingt ein Zeichen von gut gebaut. So, und es gibt inzwischen Netztechniken, 2-3 Netze hintereinander, da geht nichts durch, wenn ich denn sicherstelle, dass sie nicht abgeschraubt werden oder abgefackelt werden können.
Müsste man ja dann aber auch sagen, da müsste man wahrscheinlich mehr Geld in die Hand nehmen, was dann...
Wenn ich die Summen sehe, die man an die Hand nehmen müsste, die sind im Verhältnis zum Gesamtstadionneubau relativ klein, auch im Verhältnis zu dem, was die Polizei immer an Kosten sagt, die sie hätte. Insofern denke ich, das wäre der bessere. Und jetzt sage ich meine ganz provokative Aussage. Jetzt stellen wir uns mal vor, die überfüllte Nordkurve, da würden noch die 1000 Leute aus der Südkurve reingehen. Wie soll das gehen? Rein praktisch wird das gar nicht mehr funktionieren. Ja. Also schon das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Das heißt, wer etwas nicht will, muss eine Alternative bieten. Die gibt es aber nicht mehr. Die ist nicht mehr da. Das heißt, im Klartext, macht euch Gedanken, von seitens der Stadtverwaltung, von seitens des Stadionbetreibers und auch von seitens der Polizei, wie man die jetzige Situation bestmöglich löst. Statt immer alles zu versuchen, zu sagen, das geht so nicht, wir wollen eine andere Lösung. Und immer ganz ehrlich, der Unterschied der Fantrennung beim Anmarsch, so wie man jetzt die Südkurvenfans um Stadion in die Südkurve leitet, ich kenne das ja, ich laufe da immer lang, wird nicht besser mit der Nordkurve. Der Aufwand wird der gleiche bleiben. Wenn Idioten aus Leipzig versuchen zu stürmen, ja, ob sie nun nach rechts gehen in Richtung Südkurve oder nach links in Richtung Westtribüne, du hast so oder so das Problem. Also insofern bin ich der Meinung, an dieser Stelle mal weg von diesem Maximalstandpunkt hin einfach zur pragmatischen Lösung. Und dann wird man Lösungen finden können, dass die Fans in der Südkurve bleiben. Und langfristig, sage ich auch, sollte man drüber nachdenken, ob man nicht doch eine Lösung findet. Und da gäbe es eine, wenn wir die Brücke endlich sanieren, was wir sowieso mal müssen, von der Rasenmühleninsel zum Universitätssportgelände, wenn die saniert wäre, dann gibt es für die Polizei keinen praktischen Grund mehr, warum sie Gästefans in der Nordkurve nicht will. Und dann könnte man dann im Prinzip dann die Lösung so verändern. Dann kommen wir, holen wir einen Teil der Nordkurve in die Südkurve, haben die Südkurve uns und die Gästefans müssen in die Sonne blinzeln.
Das sehr schön. Wir lassen das, glaube ich, einfach mal so.
Ganz kurz möchte ich mich schon noch drauf eingehen, Johannes.
Ja, gerne.
Ich melde mich extra.
Unterstreichen.
Ja, absolut. Extra also schöne Ausführungen, auch ich glaube, sehr gut gewählte und auch aus unserer Sicht auch sehr richtige Worte. Was natürlich dort erstmal interessant ist, ist dieses Thema, ja, im Endeffekt ist die Nähe zum Block A auf der Westtribüne noch geringer. Also man ist noch näher dran, wenn man Gästefan ist oder im Gästefanblock steht. Das ist natürlich ein ganz relevanter Punkt. Und ein anderer Punkt ist, den ich ja auch nicht unterschlagen würde, in der ganzen Diskussion nicht unterschlagen würde, ist, dass ich mich an ein Heimspiel erinnere im DFB-Pokal gegen Hertha BSC, wo die aktive Fanszene noch gar nicht in der Südkurve stand, aufgrund der noch nicht fertigstehenden baulich, sondern im Block E und damit ca. 100 Meter Luftlinie entfernt und dass auch dort ein nicht geringer Anteil aus dem Gästeblock, sicherlich eine dreistellige Anzahl an Leuten, ausgebrochen ist und, sage ich mal, Richtung Heimbereich gegangen ist. Das heißt, dieses Argument, die Gästefans fühlen sich durch die Anwesenheit von Heimfans provoziert, also Heimfans auf der Südtribüne, das finde ich auch sehr an den Haaren herbeigezogen und ich würde auch sagen, der bauliche Mangel dieses leichten Öffnens der Sektorentrennung, das ist doch das, was jeden ermutigt zu sagen, es gibt doch kaum noch eine Hemmschwelle, ich muss doch nur noch einen Schritt vor den nächsten machen und bin dann woanders und das würde ich gerne unterstreichen und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, meinen Senf noch dazu zu geben.
Alles in Ordnung, das ist vollkommen richtig, vor allen Dingen, weil ja das Hertha-Spiel auch als Beispiel rangezogen wird, dass es nicht funktioniert, obwohl da noch gar keiner in der Südkurve stand. Das blendet man dann schnell mal aus, wenn man Gründe sucht.
Ja, wir bleiben mal bei provokanten, du hast ja gerade eine Aussage als provokante These in den Raum geworfen. Eine weitere These im Fußballkontext relativ gängig ist die Aussage, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Uns interessiert an dieser Stelle einfach, was hast du zu dieser Aussage zu sagen?
Sie ist falsch, weil Fußball ist der Spiegel der Gesellschaft. Und wenn in einer Gesellschaft sich alles nur noch ums Geld dreht, braucht man sich nicht wundern, dass auch im Fußball sich alles um Geld dreht. Und wenn dann im Fußball Bestrebungen sind, dass es eben nicht nur ums Geld geht, sondern auch um Werte, Treue, Solidarität, Gemeinschaft, dann sind das Werte, die auch wieder zurück auf die Gesellschaft spielen. Das heißt im Klartext, man kann behaupten, Fußball wäre unpolitisch, aber der Fußball ist der Spiegel unserer Gesamtgesellschaft und demzufolge kann Fußball gar nicht unpolitisch sein.
Kurze und letzte Frage, es ist eine Ja- oder Nein-Frage. Hattest du als linker Politiker schon mal Probleme im Stadion?
Nicht in Jena.
Okay, lass mal so stehen. Alles andere interessiert uns an der Stelle auch nicht. Wir sind ein FCC-Podcast. Na, kleiner Spaß am Rande. Aber wir haben nämlich jetzt noch interessante Themenfelder, die wir auf jeden Fall mit dir sehr gerne besprechen möchten. Das nächste wäre deine Tätigkeit im Aufsichtsrat des FC Carl Zeiss Jena. Du bist da zum letzten, bei der letzten Wahl, im ersten Wahlgang auch direkt reingewählt worden. Wie hast du damals deine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied interpretiert? Und wie interpretierst du sie heute? Hat sich da vielleicht was geändert oder ist das über die Jahre gleich geblieben?
Wir können vielleicht sogar fragen, für einmal für dich als Mitglied des Aufsichtsrates, aber auch einmal für euch als Gruppe, als Gremium.
Also erstmal muss ich sagen, ich hatte natürlich schon geahnt, dass es mehr als 4 Aufsichtsratssitzungen im Jahr werden. Dass es dann in den ersten 10 Monaten 16 Sitzungen waren und wir de facto auch aufgrund der Situation mit dem ehemaligen Geschäftsführer, mit der gesamten vertraglichen Gestaltung sehr viel Aufwand und Arbeit hat und der Aufsichtsrat dann, ich sag mal, ich glaube schon seine Tätigkeit als Aufsichtsratsgremium sehr ernst genommen hat, war sehr arbeitsintensiv, aber es hat mir auch einige schlaflose Nächte bereitet, macht's auch immer noch, die sind aber weniger geworden. Was ich aber sagen muss und was mir sehr positiv im Aufsichtsrat aufgefallen war, was ich aus der Politik vorher überhaupt nicht kannte, wenn wir etwas intern besprochen haben und intern abgesprochen haben, das ist intern geblieben. Zumindest so lange, wie es nur im Aufsichtsrat war, kam nichts raus. Und das war sehr angenehm. Das hat eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht und diese Zusammenarbeit schätze ich und ich glaube, die hat auch dazu geführt, dass eben der Aufsichtsrat recht geräuschlos, aber doch recht effizient aus meiner Sicht seine Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat.
Das ist auch daran also würde ich auch als Fan jetzt und als Mitglied des FCC total unterstreichen wollen, dass ich das auch sehr gut finde, weil wenn man sich die letzten Jahre, Jahrzehnte ja teilweise vor Augen führt, was da alles in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, ist es diesmal recht still vonstatten gegangen, was für mich als Unbedarfter ein Zeichen ist, okay, die machen ja Zeug. Und würde ich gerne einfach auch mal an der Stelle so stehen lassen, war mir jetzt an der Stelle auch wichtig, das nochmal zu sagen. Nächste Frage, bisschen provokativer vielleicht. Du bist rein in den Aufsichtsrat, Mario Vogt ist raus. War das ein sinnvoller Wechsel? Und wenn du aus dem Aufsichtsrat rausgehst, wirst du dann auch Ministerpräsident von Thüringen?
Die zweite Frage behandle ich zuerst. Nein, ich werde kein Ministerpräsident werden, weil das hat meine Regierung verboten. Die einzige, auf die ich höre. So, und das zweite ist, ob es gut war, ich persönlich bin natürlich kein Fan unbedingt von Mario Vogt, aber er ist Zeiss-Mitglied, er ist Zeiss-Fan, insofern, da schätze ich ihn. Das verbindet, über die anderen Punkte sieht man dann hinweg und ich kann es nicht bewerten, weil ich kenne seine Arbeit im Aufsichtsrat nicht persönlich, nur das, was rauskam und das war eine schwierige Phase und ich meine, ich war schon froh, dass wir da mal diesen Tausch hatten, aber letzten Endes geht es um den FCC und wer für den FCC eintritt, der ist mir willkommen
beim FCC. Das heißt, in der Gremienarbeit, sage ich mal, hättest du ihn zu 100%, auch wenn du vielleicht politisch nicht mit ihm auf einer Welle schwimmst, quasi zu 100% vertraut und
sagen wir mal so, wenn die Arbeit so gewesen wäre wie im jetzigen Aufsichtsrat, was ich ja nicht einschätzen kann, sprich, dass intern als intern bleiben, dass man sich auf das Wort des anderen verlassen kann, dann wäre mir das an dieser Stelle völlig egal gewesen.
Okay, interner hin oder her. Die Legislatur neigt sich ja trotzdem langsam dem Ende zu. Es wird ja im Herbst diesen Jahres 2025 der Aufsichtsrat neu gewählt. Zeit für einen kleinen Rückblick. Du hast jetzt nur die Arbeit an sich gelobt, also die Methodik. Du hast ein positives Fazit gestellt, aber wir würden doch gerne noch mal wissen, was waren denn jetzt so wirklich die konkreten, aus deiner Sicht wichtigsten oder anspruchsvollsten Baustellen aus der abgelaufenen Legislatur? Oder ablaufenden?
Ja, die wichtigste Baustelle, die überall in diesem Land ist, Geld. Sprich die Finanzen des FCC. War, ist und bleibt eine große Baustelle. Muss man so klar sagen. Haben wir bisher, denke ich, ganz gut gemeistert. Aber deswegen sage ich, am Anfang hatte ich mehr schlaflose Nächte als jetzt. Es war nicht leicht. Das war herausfordernd und bleibt es auch. Was mir positiv aufgefallen ist, wir haben es geschafft, in den letzten Jahren deutlich mehr junge Spieler wieder ranzuführen. Das heißt, das Zukunftskonzept, was ja auch Maßgabe war für die Aufstellung, die Wahl, hat gegriffen aus meiner Sicht und ist auch teils umgesetzt worden und war auch für manchen unverständlichen Entscheidungen von Aufsichtsrat und Präsidium durchaus ein wichtiger Faktor, dass das Zukunftskonzept eben für uns dass der Maßstab ist, an den sich alle Beschäftigten des Clubs zu halten haben. Und dass das erfolgreich sein kann, auch wenn es weh tut, sieht man jetzt den Verlusten an jungen Spielern. Da müssen wir noch besser werden, was die Vertragsgestaltung angeht, aber das ist ein Lernprozess. Wir sind schon besser geworden als in den Jahren davor. Ich denke, wir werden jetzt noch besser werden. Und das sind so die Erfolge, die ich sehe, dass wir den Club im Prinzip, dass wir es geschafft haben, dass der Club solide dasteht, dass wir es geschafft haben, die Nachwuchsarbeit bei allen Schwierigkeiten immer hochzuhalten und eben auch in der ersten Mannschaft die Spieler aus der U19, selbst aus der U17 ankommen zu lassen. Und ganz stolz bin ich, dass der Aufstieg gelungen ist in die erste Bundesliga der Frauen und dass die Mädels die Klasse gehalten haben. Also das ist etwas, da auch mein großer Dank, da hat sich vom Aufsichtsrat immer die Laura drum gekümmert und da ein großes Dankeschön auch an Laura, weil das ist auch ihr Verdienst.
Gibt es denn im Gremienbereich des FCC noch irgendwelche Schlüsselkompetenzen, die wir aktuell unbesetzt haben aus deiner Sicht?
Also da, ich denke mal, wir könnten natürlich schon noch mehr Leute haben, die in Richtung Marketing unterstützen. Wir haben ein sehr gutes Team inzwischen an der Stelle, aber mehr könnten es trotzdem sein. Aber das ist halt immer eine Frage des Geldes. Was hast du, was kannst du bieten? Dass wir in dem ärztlichen Bereich besser sein könnten bei der Verletzungsmisere, die wir hatten, ist sicherlich auch kein Geheimnis, aber auch das ist wieder eine Frage des Geldes und deswegen, ich denke mal, in dem Rahmen, den wir haben, wäre es sicherlich nicht schlecht, noch den einen oder anderen im Aufsichtsrat oder im Präsidium zu haben mit guten Kontakten, aber das ist wieder die Sache zum Geld.
Das ist eine Frage, die wir hier ohnehin auf dem Zettel haben, die sich jetzt eigentlich aufdrängt. Fast schon ein bisschen seltsam, das einen linken Politiker zu fragen, aber es gab ja Zeiten, da hatte man das Gefühl, in den Aufsichtsrat kommt man nur, wenn man einen großen Koffer voll Geld schon mitbringt, mal überspitzt gesagt. Ist das aus deiner Sicht wichtig oder ist das Netzwerk an sich wichtiger? Welche Schlüsselfertigkeiten und welche Voraussetzungen begünstigen die Position oder Rolle im Aufsichtsrat?
Also ich denke, im Aufsichtsrat ist es wichtig, dass man von allen Bereichen jemanden hat. Also es ist hilfreich, einen Juristen zu haben. Haben wir. Es ist hilfreich, Leute zu haben, die wissen, wie die Politik funktioniert. Es ist wichtig, Mitglieder im Aufsichtsrat zu haben, die sich mit Fußball, jenseits des Fanwesens, richtig mit Fußball auskennen. Das ist wichtig. Möglichst auch, wenn man Männer und Frauen hat, mit Männern und Frauen. Jemanden zu haben, der sich mit Nachwuchsarbeit auskennt, ist hilfreich. Und natürlich auch möglichst Verbindung in die Stadt. Und wenn man natürlich noch Verbindung zu Unternehmen hat, die unterstützen, aber eben nicht beherrschen, dann ist das auch hilfreich. Deswegen haben wir ja auch diese kluge Satzung mit einem Aufsichtsrat mit mindestens und maximal, dass man also da wirklich spielen kann. Und ich denke, da wird die Wahlkommission einen guten Vorschlag unterbreiten, wie der neue Aufsichtsrat auszusehen hat. Und ich mache mir da keine Sorgen, dass der FCC wieder einen guten Aufsichtsrat bekommt. Weil
da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zurück. Ich habe mal eine kurze Frage an dich, Johannes.
Ja.
Läuft hier eigentlich eine Uhr mit?
Ja, natürlich.
Okay, gut, weil ich habe es vergessen.
Aber nee, die Uhr zeigt mir gerade 35 Minuten an. Das ist alles entspannt.
Wir sind voll im Zeitraum. Machen wir noch mal weiter, gucken wir noch mal ein bisschen auf den Fußballfan, der hier neben uns sitzt.
Ja, ich hätte aber gerade gerne ganz kurz noch dazu eine Frage gestellt. Ne? Das weil wir dir im Herbst die Aufsichtsratswahl ja haben. Kannst du schon sagen, ob du wieder antreten wirst?
Wenn die Wahlkommission mich für würdig befindet, werde ich nochmal antreten.
Okay. Dann, Harry, jetzt können wir zum Fußballfan blicken. Willst du die Frage stellen, die uns als nächstes begegnet, oder soll ich es machen?
Ich kann dich mal ganz unverblümt fragen, wie viele Spiele schaffst du eigentlich zu verfolgen, also live im Stadion zu verfolgen?
Also in der letzten Saison waren es nicht so viele, ich glaube 7 oder 8. Aber die Dauerkarte habe ich mir trotzdem gesichert, weil sonst kriegt man ja keinen Platz mehr in der Südkurve.
Oh, so ist das ja. Ja, damit haben wir die Frage nach deinem Lieblingsplatz auch schon geklärt. Können wir einen Haken dran machen?
Ja, die ist auch schon wieder. Ich habe auch die neue schon geholt. Also okay. Bestellt.
Wie textsicher bist du denn bei den Gesängen?
Nicht ganz so textsicher. Aber wenn ich dann zweimal das Ganze gehört habe, dann kann ich wieder mitsingen.
Gibt es ein spezielles Lieblingslied, was du hast, wo du dich freust, wenn das angestimmt wird und gesungen wird?
Ach, eigentlich nicht. Es gibt bloß zwei, wo ich nicht zwingend mitsinge, wo ich dann eher mich mal abducke.
können wir an der Stelle drauf eingehen oder sollen wir es lassen?
Ach, wir lassen das mal lieber, weil als Politiker ist das nicht so ganz einfach. Alles
klar. Wir denken uns den Rest. Wir wollen stattdessen wissen, dass du ja aufgrund deiner Funktion, also in der Hinsicht jetzt vor allem als Aufsichtsratsmitglied, nicht auch mal offizielle Termine im Stadion hast, wo du oder weil du mit Gästen unterwegs bist, wo vielleicht die Blockwahl gar nicht so frei ist und du im VIP-Bereich oder wo auch immer.
Also wir sind da ja im Aufsichtsrat deswegen divers aufgestellt. Das heißt also, ich sehe meine Funktion an, und das sieht auch der Aufsichtsrat so dann doch eher bei der Fanszene. Und bei den anderen sind dann die anderen Aufsichtsratmitglieder. Und bei Veranstaltungen, wenn es denn so ist, komme ich auch dazu. Das wird in Zukunft sicherlich etwas mehr werden, weil mein Zeitbudget bisher halt extrem eingeschränkt war und ich dann irgendwann auch mal die Familie nicht zu kurz kommen lassen will. Das heißt, wenn man Montag bis Freitag weg ist, wenn man den Samstag oder Sonntag Termine hat, dann noch zum Fußballspiel geht und dann noch nach dem Fußballspiel noch mal 3 Stunden wegbleibt, dann kommt wirklich irgendwann die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast. Das heißt, da muss man dann schon so eine gewisse Bremse im Kopf haben. Ich denke mal, dass das in der neuen Saison etwas mehr Heimspiele werden, die ich sehen kann. Das bin ich mir ganz sicher. Und dass ich dann auch ein bisschen länger bleiben kann. Und allerdings sage ich ehrlich, ich stehe da lieber vorm Fanhaus, als dass ich in dieser einen Etage bin.
Du hast gerade angesprochen und angedeutet, dass du in der Fankurve stehst und da auch natürlich deine Eindrücke sammelst und mitnimmst. Platzierst du die, wenn du in politischen Runden oder in öffentlichen Runden bist, auch? Also, dass du ganz konkret sagst, da erzählt jetzt irgendein Politiker wieder, ich erzähle jetzt aus Fansicht, wieder irgendeinen Blödsinn, von wegen, es ist alles so schlimm, es ist alles so gefährlich, wir müssen die Südkurve zumachen, bla 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 bla. Platzierst du dann deine Gedanken, dass du den Finger hebst und sagst, stopp, aber so und so und so ist das gar nicht?
Ja, einfach ja, weil ich habe das eigene Erleben und deswegen kriegt man halt auch mit, was ist, was nicht ist. Ich sag mal so, also ich finde bei den Bengalos immer nur so schlimm, dass ich dann so schlecht Luft kriege. wenn der Topf in der Nähe ist, ansonsten sage ich mal, ist halt so. Und ich sage immer, solange wie man keinen anderen außer sich selbst ein bisschen nervt, ich sag mal, das ist der Qualm, dann ist das für mich in Ordnung. Und ich sage auch immer allen, wisst ihr, mein Opa hat mir erzählt von den Dorffeiern und Dorfprügeleien damals. Ich erinnere mich, wenn wir als Lobeda auf die Dörfer zum Tanz gefahren sind zu DDR-Zeiten. Also wenn wir da nicht mindestens mit 15 waren, bist du nur mit blauen Augen nach Hause gegangen. Das wird immer gern ausgeblendet. Und ich sag mal, es gab's immer, es wird's immer geben. Und ich sag mal so, ich sag dann immer, wisst ihr, und wenn ich dann eine organisierte Fanszene habe, gerade wie in Jena, die eben nicht rechts ist, die nicht menschenfeindlichen, menschenverachtenden Ideologien verbreiten, wie in anderen Fußballclubs, dann sollte man dankbar sein, dass man sie hat. Und wenn ich dann immer höre, wie schlimm das in Jena wäre, dann sage ich, wisst ihr, ihr müsstet mal das, was ihr mit der Jena-Fanszene anstellt, in Dresden machen. Oder in Magdeburg. Oder in Halle. Damit ihr erstmal seht, wie gut ihr es mit der Jena-organisierten Fanszene habt, die eben aus meiner Sicht klare Ziele hat, klare Ansprüche, aber eben doch aus meiner Sicht hochvernünftig ist.
Ich möchte an einer Stelle mal ganz kurz einhaken. Wir hatten schon mal einen Gast, der sowas Ähnliches erzählt hat, bezüglich aus der Stadt aufs Dorf fahren. Also davon abgesehen, alles, was du gesagt hast, unterstreiche ich. Von der Stadt aufs Dorf fahren, um dann beim Tanz irgendwie blaue Augen zu kassieren. Das war Detlef Mandler.
Ja.
Weißt du das noch, Harry?
Ja, aus Neustadt.
Ja. Also mal ganz kurze Verknüpfung zu einer unserer ersten Podcast-Folgen hier an der Stelle. interessant, dass ihr da gleiche Eindrücke habt, obwohl die Hintergründe völlig unterschiedlich sind.
Ich ziemlich spannend. Ich habe noch eine leicht anknüpfende Frage. Ja, gerne. Würdest du also sagen, dein persönliches Sicherheitsempfinden bei Heimspielen des FCC ist ungetrübt? Gehst du ruhigen Gewissens ins Stadion, egal wie der Gegner heißt?
Ja. Ja, also ich bin, sagen wir so, ich habe eigentlich eher Sorgen vor dem, was manche Sicherheitskräfte machen, als vor dem, was die Fans machen.
Okay, auch dafür gab es ja auch leider junge Beispiele ja. In der abgelaufenen Saison, Stichwort Fakt. Chemie Leipzig, um nur mal eines zu nennen. Das soll jetzt aber gar nicht unser Thema sein. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen so auf deine Funktionstätigkeit im Gremium sozusagen zurückkommen und so ein bisschen einen Blick in die Zukunft und unsere und deine Erwartungen werfen. Du hast das Zukunftskonzept selber auch schon angesprochen. Du hast gesagt, der Aufsichtsrat zieht sich auch geschlossen hinter diesem Konzept. Dem kann man, glaube ich, entnehmen, dass man dich jetzt nicht fragen muss, wie du persönlich zu dem Konzept stehst, sondern dass du auch sagst, ist auch mein Weg, nicht nur unser gemeinsamer, sondern auch für dich persönlich der richtige. An welchem Punkt siehst du uns? Wo haben wir noch Verbesserungspotenzial, außer die schon angesprochene Vertragsgestaltung von Nachwuchsspielern?
Also Verbesserungspotenzial hast du immer bei uns. Also das Verbesserungspotenzial wäre, natürlich brauchen wir in der Region eine bessere Verankerung. Das heißt, aus meiner Sicht muss auch der FCC, das wird versucht, mehr in die Fläche gehen. Das heißt, also das, was wir hatten, mehr Spiele in der Fläche, ist jetzt wieder angedacht. Das muss mehr passieren, dass wir also in das Gebiet Ostthüringen, südliche Sachsen-Anhalt, Naumburger Gegend, dass da der FCC wieder mehr Sichtbarkeit entwickelt, auch bis Gera. Altenburg. Einfach deswegen, dass wir wirklich eine größere Fanbasis kriegen. Aber eben auch vielleicht eine größere Sponsorenbasis. Das wäre wichtig. Der nächste wichtige Schritt für mich ist, dass wir eben auch in Jena die Nachwuchsarbeit, die wir sehr gut machen, auch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Also ich sag mal, im Stadtrat gucken sie mich immer ganz groß an, wenn ich sage, beim FCC spielen ein paar hundert Kinder in den Jugendmannschaften. Das ist denen völlig außen vor. Das heißt, also müssen wir deutlich präsenter machen, die Jugendarbeit, die geleistet wird vom FCC, die Sozialarbeit, die Fans gemacht haben. Wenn ich an Corona denke, mit den Hilfen bei der Tafel, mit den Hilfen für Menschen, die Lebensmittel brauchten, das wird so hingenommen, steht mal in der Zeitung, wird ignoriert, aber das sind Sachen, die aus meiner Sicht deutlich mehr in den Vordergrund gestellt werden müssen, für den FCC dann aber auch wieder den Rückwert bringen, dass die Akzeptanz steigt für den FCC. So, und als Aufgabe für uns in der nächsten Saison, also ich denke, wir sollten noch mehr schauen, dass wir mehr Präsenz bei Kindern und in den Schulen haben als FCC. Das ist in der letzten Aufsichtsratperiode noch nicht gelungen, dass wir da deutlich mehr Präsenz wieder haben, dass wir eben die Kinder infizieren. Und da bin ich ja das beste Beispiel. Mein Sohn ist infiziert worden in der ersten Klasse und der hat dann seinen Papa mitgeschleift. Das heißt, darüber gewinnt man Spieler, Spielerinnen, Zuschauer, Mitglieder. Und die Mitgliederkampagne, die müssen wir auch ausbauen, weil die Mitglieder sind die beste Versicherung für unseren Verein, dass wir sichere Einnahmen haben als e.V. und dass wir nicht abhängig, zu abhängig werden von Großsponsoren.
Wir haben gerade schon über Geld gesprochen, du hast es angedeutet. Es gab ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, also ein paar Tagen, eine Pressekonferenz, die extra dafür angesetzt war, mal über die wirtschaftliche und vereinspolitische Entwicklung in der abgelaufenen Spielzeit 2024-25 zu sprechen. Wie stehst du dazu, dass das erstmals gemacht wurde, gerade diese vielleicht manche unpopulären Entscheidungen oder unpopulären Dinge mal so breit öffentlich zu erklären und allen zugänglich zu machen?
Das ist notwendig. Es ist notwendig, weil die Erwartungshaltung in Jena natürlich immer eine sehr hohe ist. Und wir werden sie nicht so einfach erfüllen können. Also das ist ein harter, steiniger Weg, dass wir uns die dritte Liga leisten können. Also man muss es so brutal sagen, die dritte Liga muss man sich leisten können. Und der Weg dahin ist nicht einfach und da ist es besser, man spricht offen drüber, man spricht die Situation ehrlich an, damit eben keine falschen Erwartungen da sind, die dann wieder zu Frust führen und dann zu Entscheidungen, die im Nachgang schädlich sind.
Da können wir, glaube ich, die letzte daran anknüpfende Frage stellen, Harry, weil wir sind schon bei 45 Minuten tatsächlich.
Ja.
Soll ich sie stellen oder willst du sie stellen? Vielleicht ist es eine völlig unterschiedliche
Frage. Ach, lass mich.
Ja,
komm. Lass mich, das wird besser. Nein, das ist eigentlich eine ganz simple Frage, wo sicherlich auch ein bisschen Fanromantik mit reinschwingen darf. Was erwartest du von uns, von dem FCC, von den beiden kommenden Spielzeiten, also die beiden Folgesaisons, die jetzt bevorstehen. Ein Thema vor allem, was auf die sportliche Entwicklung abzielt und vor allem mit diesem langfristigen Ziel etablieren in den Top 50.
Also ich erwarte jetzt, dass wir in der nächsten Spielzeit oben mitspielen. Also sprich, besser als dieses Jahr. Möchte abschließen und vor allen Dingen besser als die Mannschaft aus der anderen Stadt.
Das wäre wichtig.
Das wäre ganz wichtig. Und ab der Saison darauf sollten wir dann langsam so weit sein, dass wir die dritte Liga anpeilen. Aber eben auch nicht mit der Brechstange, auch nicht mit Einkaufen und Aufrüsten, mit Aufkaufen, sondern dadurch, dass wir neue, junge Spieler selber ranziehen, gewinnen und über eine gute Vertragsgestaltung an den FCC so binden, dass sie bei uns, beim Oder uns zumindest so viel Geld bringen, dass wir die finanzielle Situation verbessern.
Übrigens wäre das, Dankeschön Ralf, die gleiche Frage gewesen, Harry, die ich auch gestellt hätte. Ah, ja. Von daher hast du das gut gemacht, indem du meine Gedanken gelesen hast. So, wir sind mit über 45 Minuten jetzt am Ende der zweiten Halbzeit, Ralf. Ein bisschen was steht noch aus. Zunächst einmal bekommst du unseren Podcast-Schal überreicht. Ich hätte ja gesagt, das wäre mega, wenn du den mal im Bundestag tragen würdest, aber...
Dankeschön, ja, vielleicht als Besucher. Ab und zu gehe ich noch mal hin, da kann ich im Plenarsaal im Moment erstmal nicht.
Genau. Zwei Schals kriegst du jetzt noch zur Unterschrift vorgelegt. Du bist der Letzte, der in dieser Saison auf diesen zwei Schals unterschreiben darf. Danach gehen sie nämlich einmal in die Verlosung und einmal in die Versteigerung, Harry. Du kannst gerne das Prozedere, wenn du möchtest, jetzt nochmal erklären.
Ja, ich fasse mich kurz, weil wir es jedes Mal erklären. Ja, aber genauso wie du es gesagt hast, ist es einer dieser beiden von allen Saison-Halbzeit-Gästen signierten Schals, wird versteigert zugunsten des Projektes Südkurve für die Zukunft. Und der andere wird unter allen Halbzeitpausen-Fragestellern unserer Podcast-Hörerschaft verlost. Und diese Verlosung, meine sehr verehrten Damen und Herren, die wird jetzt hier live durchgeführt. Wir haben nämlich eine Lostrommel/Pappkarton vorbereitet.
Ja.
Hier drin befinden sich Lose.
Insgesamt 24.
Insgesamt 24 Lose. Und Ralf, kannst du kurz bestätigen, dass dieser Karton, dass da nichts getürkt ist, dass das alles sauber ist?
Also ich sehe 24 gefaltete Papierschnipsel mit nicht lesbaren Namen, zumindest nicht, bevor ich sie auseinandergefaltet habe. Und ich denke, ich werde jetzt jemanden hoffentlich glücklich machen und die anderen werden hoffentlich nicht zu enttäuscht sein, aber versucht es dann nächstes Jahr wieder.
Genau, sehr es geht immer gesagt. Weiter und dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein.
Harry hat gerade die Lostrommel durchgeschüttelt.
So, gezogen habe ich und jetzt kommt der Name Fabi M.
Fabi aus München. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch,
du gehst nach München. Richtig, und Fabi hat es tatsächlich auch geschafft, mehrfach in dieser Lostrommel vorzukommen, weil er hatte insgesamt 3 Halbzeitfragen gestellt, das heißt, 3-mal war sein Name mit drin, höhere Wahrscheinlichkeit. Hat sich dieses Mal ausgezahlt, lieber Fabi, herzlichen Glückwunsch. Lass uns bitte Kontaktdaten zukommen, damit wir dir den Schal entweder zuschicken können oder vielleicht auch bei einer Übergabe im Stadion übergeben können oder bei einer anderen Gelegenheit. Melde dich gerne per E-Mail bei uns oder Instagram, geht glaube ich auch.
Ja.
Ne? Mittlerweile, wir sind ja auch im Jahr 2025 angekommen.
Wir sind angekommen, genau.
Ja.
Genau. Das ist schön. Also Ralf. Fabi, Adresse ran, damit der Schal auch ankommt. Und vielleicht noch ganz kurz, wir müssen uns noch überlegen, wie wir das methodisch machen, dass wir den anderen Schal versteigern. Sicherlich auch wieder über irgendeine Art Live-Auktion bei Instagram. Bleibt da bitte einfach, oder geht da mit offenen Augen ran und wartet drauf. Wir kündigen das natürlich rechtzeitig an und alle sollen eine faire Chance haben. Und wir freuen uns natürlich auch jetzt schon, wenn da ein kleines Sümmchen Geld in das vorhin genannte Projekt kommt. Und an der Stelle, mir ist es noch wichtig, einen organisatorischen Hinweis zu geben. Oha. Die nächste Podcast-Ausgabe wird nicht Anfang des Monats erscheinen, sondern erst Mitte des Monats. Und aus welchem Grund das so ist, ihr könnt gespannt sein, das werdet ihr bei der nächsten Ausgabe erfahren. Also stay tuned.
Stay tuned. Letzte Frage, Ralf. Wer soll uns mal als Gast hier beglücken und unsere Fragen beantworten? Wen wünschst du dir mal?
Na, die Frage ist natürlich jetzt nicht einfach.
Schwerste Frage zum Schluss.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann sollte doch mal der Dezernent Koppe herkommen und sich den Fragen stellen, weil dann kann er sich mal direkt austauschen.
Alles klar, das haben wir mit einem Lächeln im Gesicht notiert.
Da hätten wir dich übrigens auch gerne als Interviewer verstärken. Ja. Gerne.
Sehr schön, danke. Ist notiert, weil er kommt ja auch im FCC-Kosmos immer mal wieder mit seinem Namen zur Sprache. Und
Nehmen wir so mit. An der Stelle machen wir einen Haken dran, sagen vielen Dank, Ralf, machen einen Haken an die Podcast-Schal-Saison, haben jetzt noch einen Schal, wie gesagt, zu versteigern. Ab nächsten Mal geht es dann mit neuen Schals los. Ralf, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, war schön.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns bei euch für das Zuhören, wünschen euch eine angenehme, schöne, ruhige Sommerpause und hören uns dann in einem Monat wieder, wenn wir vielleicht auch schon bekannt geben können, wer unser Gegner am ersten Spieltag sein wird.
Wir freuen uns drauf.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.